get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 68. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal.
Hallo.
Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast bei uns, der uns vor ganz, 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 ganz vielen Folgen, ich müsste Folge 10, wenn ich mich nicht irre, gewesen sein, schon mal beehrt hat. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Patrick vom Bahnhofskino. Hallo.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Dankeschön.
Habt ihr jetzt mehr erwartet?
Nee, tatsächlich nicht.
Wir freuen uns.
Ist ein Kompliment, ich kann eben mit Komplimenten nicht umgehen oder sowas, das mag ich eh nicht so wirklich. Deswegen passt das schon ganz gut, wenn wir hier ein bisschen down to earth unterwegs sind. Patrick, bevor wir mit unserem heutigen Thema loslegen, wollte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, unseren Hörern, die ja sicherlich zum Teil oder zum großen Teil auch Hörer des Bahnhofskinos sind, die Möglichkeit einräumen, kurz mal über so ein paar Änderungen bei euch im Podcast zu reden, beziehungsweise Ergänzungen. Ihr habt jetzt ein neues Format.
Ach so, ich war jetzt zumindest gar nicht darauf gefasst, darüber sprechen zu müssen, sollen, aber kann ich gerne machen. Ich wollte eigentlich das Versprechen hier vorweg schicken, dass ich ungleich zu unserer Episode, in der wir das Nightmare on Elm Street Remake besprochen haben, in der, wie heißt sie? Mara Rooney?
Rooney Mara?
Ja, genau. Ich wollte versprechen, dass ich diesmal nicht Mara Rooney oder Mana Mooney oder Mama Rumi oder sowas sage, sondern ihren Namen versuche richtig auszusprechen. Aber ja, unser zweites Format, das ist die Bahnhofskino Extended Edition. Und quasi mein erstes Spin-off zum Bahnhofskino-Podcast. Den Bahnhofskino-Podcast mache ich ja bereits seit 6,5 Jahren mit dem Daniel, meinem wöchentlichen Co-Host jede Woche. Und jetzt habe ich eben dieses Extended Edition-Format und versuche da jede Woche interessante Gesprächspartner zu kriegen für allerlei interessante Filmgespräche. Und wir verlassen eben so das Thema reine Filmrezension, sondern reden auch über die Entstehungsgeschichte des Films, den ganzen filmhistorischen Kontext, auch vielleicht einfach mal so Themen, die in der Peripherie des Films irgendwo liegen. Zum Beispiel haben wir jetzt kürzlich, ich glaube, wenn dieser Podcast auf Sendung geht, auch bereits eine Episode veröffentlicht zu Lucio Fulcis Haus an der Friedhofsmauer. Und in dem Kontext rede ich eben auch mit meinem Gast über Filmsammlerbörsen und prachtvoll ausgestattete Mediabuchse, warum man diese kaufen bzw. nicht kaufen sollte und solche Geschichten eben. Wir haben über Mission Impossible 2 geredet und über die Misere, in der sich das Studio Paramount damals befand mit meinem Gast. Wir reden über Game of Thrones zum Beispiel, wir haben Rewatch-Podcast. Also es ist so thematisch eine Wundertüte und auch teilweise ein bisschen fern von dem Schlock, B-Movie und Genre-Kino-Gedöns, das wir normalerweise im Bahnhofskino machen.
Wunderbar. Also, Hörbefehl. Jetzt kriege ich wieder Ärger von André, dass ich dieses Wort benutze. Aber um reinhören, ich habe auch schon ein paar Episoden reingehört und es lohnt sich auf jeden Fall. Was sich natürlich auch aktuell immer noch lohnt, ist das Gesprächsthema Horror-Oktober. Und weil das so omnipräsent und allgegenwärtig ist, haben wir uns für die heutige Episode überlegt, einfach mal nicht über einen Horrorfilm zu reden, sondern über David Finchers Adaption von The Girl with the Dragon Tattoo aus dem Jahre 2011. Warum wir uns diesen Film rausgesucht haben, ist relativ einfach. Wir sind ja nun auch nicht rein auf Horrorfilme fixiert. Wir haben ja auch schon über Thriller geredet, wie Das Schweigen der Lämmer, und The Girl with the Dragon Tattoo passt da natürlich auch rein, weil man muss ja, also ich würde zumindest behaupten, dass er ja gewisse Elemente eines Horrorfilms, zumindest hinsichtlich von Atmosphäre, vielleicht auch von Bild und Tongestaltung, durchaus inne hat. Und selbst wenn nicht, ist es unser gutes Recht, es einfach zu tun. Ihr habt den Film beide, gehe ich davon aus, auch abseits dieser Podcast-Vorbereitung schon mal gesehen.
Ja, den, aber das Original noch nie. Tatsächlich, ist noch eine große Lücke und auch die Buchvorlage ist mir in dem Sinne unbekannt. Ja, also da schon mal, weil ich weiß, es gibt viele Fans der Originalfilmreihe und da schon mal, ja, quasi Disclaimer, dass ich diesbezüglich, ja, keinen Vergleich tätigen kann und da unbefangen bin.
Ich muss direkt Patrick schon ins Wort fallen, obwohl er noch gar nichts gesagt hat. Gleich im Anschluss nach Patricks Aussage möchte ich sofort bitte darüber diskutieren, ob das hier ein Remake ist. Aber erst Patrick, bitte.
Ich hab nicht so wahnsinnig viel beizutragen tatsächlich, weil ich habe die Romanvorlagen nicht gelesen, auch wenn ich meine, sie hat so Ende der 2000er ziemlich jeder gelesen. Zumindest hatte sie jeder plötzlich im Regal oder jeder geschenkt bekommen, nachdem gerade so ein bisschen die Dan Brown Euphorie am Abebben war, eben alle an Stieg Larsson zu lesen. Also und auch der war dann ein, zwei Jahre später vergessen. Also der war eigentlich schon fast wieder am vergessen werden, meine ich, als dann tatsächlich die David Fincher-Adaption rauskam. Aber ich habe tatsächlich im ZDF damals die Fernsehfilmreihe gesehen, die ja, glaube ich, auch eine Kinoauswertung vorbekam, in leicht gekürzter Form und dann quasi später so als Director's Cut, also irgendwie in Form von drei Zweiteilern, 180 Minuten, Pi mal Daumen, möchte ich sagen. Das dann auch im ZDF genossen, mehr oder weniger. Und ich glaube insbesondere am ersten Teil, also Verblendung ja zu Deutsch. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie die zu anderen Teile hießen. Ich glaube Verdammnis und Vergebung.
Ja.
Der erste war dann auch tatsächlich gut und ist inhaltlich nicht so weit weg von dem, was hier eben Fincher macht. Also beide Filme nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, ich habe die Romanvorlage nicht gelesen, aber wenn man eben davon ausgeht, dass die schwedische Fernsehfilmfassung einigermaßen werkgetreu ist, kann man, glaube ich, auch Fincher hier attestieren, dass er einigermaßen nah am Buch ist.
Soll tatsächlich, also ich habe es auch nicht gelesen, habe mich aber ein bisschen schlau gemacht und habe mich tatsächlich gestern 5 Stunden lang durch Buchrezensionen und Vergleiche der Filmfassung mit den Büchern etc. Durchgeschlagen und es ist tatsächlich so, dass Finchers Version deutlich akkurater sein soll hinsichtlich der Romanvorlage und dass sich eher die schwedische Verfilmung mehr Freiheit nimmt, auch gerade was die Figur Lisbeth Salander angeht. War ich auch ein bisschen überrascht von. Also Fincher soll da tatsächlich, sag ich mal, natürlich mit der Tatsache, dass da ein paar Handlungsstränge, Nebenhandlungen ausgespart wurden, aber das, was er zeigt, ist wohl wirklich fast 1:1 dem Roman entnommen, was halt bei der, ich weiß gar nicht, wer da, ist auch völlig irrelevant, glaube ich, wer da Regie geführt hat bei den schwedischen Filmen. Ich glaube, es waren noch immer andere Regisseure, was, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt innerhalb dieser Reihe war, dass, weil du eben schon meintest, der erste war wohl ganz nett und die anderen sind so ein bisschen abgefallen, glaube ich, auch weil der Regisseur da gewechselt hat.
Die sind auch stilistisch sehr verschieden. Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, dass der erste Film in Scope war und für den zweiten und dritten Teil hat man sich dann eben auf das klassische 16:9 Fernsehformat wieder besonnen. Warum auch immer. Also
mein Thema, um es mal wieder zurückzuholen, ich finde tatsächlich, selbst vielleicht hast du es jetzt auch einfach nur rein der Begrifflichkeit halber so genannt, Remake, ich finde es bei Romanvorlagen immer ziemlich schwierig von Remake zu sprechen, wenn es mehrere Filmadaptionen gibt zu einem Roman. Weil ich denke eher, dass es halt unterschiedliche Adaptionen sind und weniger, dass jetzt hier Fincher den schwedischen Film geremaked hat. Also deswegen ich tue mich sehr schwer mit dem Begriff Remake hier in diesem Zusammenhang. Natürlich auch bei anderen Filmen, bei denen das so verwendet wird, diese Begrifflichkeit, aber hier tue ich mich ganz besonders schwer.
Ja, ich finde das, ich denke mal, irgendjemand entweder da von der Produktion oder wer auch mal die Idee hatte, vielleicht ja auch Fincher selber, das weiß ich tatsächlich nicht, wird die aber zumindest mal irgendwie die Intention gehabt haben, entweder das eine oder das andere nochmal neu zu verfilmen oder halt dann als Buchadaption zu verfilmen. Deswegen, ich glaube schon, dass das so theoretisch in diesem Kontext möglich ist, auch ein Film, der eine Buchvorlage hat, dann quasi zu remaken oder ein Remake davon zu erschaffen. Ja, aber wie gesagt, ich bin da auch komplett unqualifiziert und wenn, ich vertraue da gerne deinen Recherchen, dass das dann quasi eher so etwas wie eine zweite Buchadaption ist und kein Remake der schwedischen Filme.
Ich weiß gar nicht, wer von uns das jetzt, ob Pascal du das warst oder ob mir aus Versehen das Wort Remake.
Ich habe mich auch gerade gefragt. Ich glaube, ich war's, weil ich habe es bei dir nicht gehört.
Denn ich war's nicht. Ich habe mich eigentlich davor gehütet, aber ich finde, es hat sogar seine Berechtigung jetzt auf unseren speziellen hier mitteleuropäischen Kulturraum bezogen, weil man muss ja schon zugeben, diese schwedischen TV-Adaptionen waren zum damaligen Zeitpunkt eben sehr, sehr präsent. Ich glaube zum Beispiel im nordamerikanischen Raum wird keiner gesagt haben, oh, das ist ja ein Remake der Fernsehfassung. Also das ist ja, weil das wahrscheinlich irgendwie nur drei Leute in ihrer Mutti gesehen haben. Aber hierzulande waren das ja wirklich wirkliche Einschaltquotenknüller damals noch so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Und da konnte man dann eben schon der Wahrnehmung auch erliegen, auch durch die Berichterstattung dann als Verblendung rauskam. Und es überall hieß, ja, dass hier Fincher versucht jetzt auch mal, dass es ein Remake sei. Aber ich bin da auch ganz bei Chris. Das ist ja bei Romanadaptionen grundsätzlich schwierig. Und ich meine, es käme auch keiner auf die doofe Idee, die hier die Brad Ratner-Adaption von Manhunter, also Red Dragon, von Red Dragon, die auch Red Dragon heißt und eben nicht für Manhunter ist, als Remake zu bezeichnen, weil die beiden Filme sind inhaltlich zwar relativ nah beieinander, aber ästhetisch könnten sie nicht weiter, nicht unterschiedlicher sein. Mhm. Also,
ist auch ein bestes Beispiel. Bestes Beispiel sind halt auch immer die Cronenbergs Fliege und Carpenters das Ding. Natürlich sind es irgendwie Remakes, aber wenn man sich die Filme anguckt, die könnten halt wirklich nicht unterschiedlicher sein. Also da, aber es ist, glaube ich, ein Streitthema, ein gutes. Aber wir wollen uns ja heute nicht streiten. Wir wollen uns ja heute darauf einigen, dass David Fincher der Lieblingsregisseur von uns allen ist, zumindest von mir. Muss ich zugeben, und immer noch unter der Prämisse, dass ich bis zum heutigen Tage, auch wenn ich ihn letztes Mal schon eingelegt hatte, aber wieder rausgenommen habe, Fight Club nie gesehen habe. Aber ansonsten bin ich bei Fincher durch und ich habe tatsächlich noch keinen Film gefunden, gut, über Alien 3 lässt sich natürlich streiten, aber ansonsten noch keinen Film gesehen, der mir von Fincher nicht gut bis herausragend gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber also Fight Club muss ich halt auch aussparen noch. Aber ansonsten ist Fincher tatsächlich, vielleicht jetzt nicht als Person, also ich habe mich mit ihm tatsächlich noch relativ wenig beschäftigt in meinem Leben, aber zumindest was die Qualität seiner Filme angeht, muss ich sagen, steht er bei mir auf jeden Fall auf dem Podest.
Ich lass Patrick mal den Vortritt.
Ja, ich weiß nicht, wie gewichtig jetzt mein Urteil ist. Ich mag Fincher auch sehr gerne. Ich denke, er hat ein paar herausragende Filme gemacht. Man muss sagen, seine Filmografie ist von konstanter Qualität. Meine einzige Lücke so in Bezug auf Kenntnis seines Werkes ist House of Cards, was ja auch wieder ein Remake oder eine Adaption eines britischen TV-Formats ist. Auch da kann man dann gerne diesen Streit weiterführen, müssen wir ja aber nicht. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe aber sogar seine neue Netflix-Serie Mindhunter gesehen, also die von ihm produziert wurde, und die fand ich sehr gut. Seine Filmografie kenne ich vollständig. Ich durfte ja sogar schon vor 3 Jahren mal beim Nichtspielcast mit Christian Steiner und Dennis Bastian auch gastiert. Und wir haben über Finchers komplette Filmografie in 4 Stunden geredet. Mm. Vom ersten bis zum letzten Film. Wobei wir da jetzt sein jüngstes Werk natürlich aussparen mussten. Und ich glaube, wir waren uns alle relativ einig darüber, dass, ja klar, ich glaube, so die Steine des Anstoßes tendenziell Alien 3 sind, den ich gerne mag. Und Benjamin Button.
Benjamin Button ist natürlich auch noch so ein, ja.
Nicht so toll finden, hab als klassisches Oscar-Bait auch oft bezeichnet. Ich finde ihn, ich glaube, mich stört jetzt zurückblickend am, ich habe ihn das letzte Mal gesehen mit meiner Schwiegermutter vor 2-3 Jahren, weil sie eben Brad Pitt ganz süß findet und ach, ja,
komm. Ganz gut, süß.
Hier steigen wir nicht in diese Untiefen. Aber da schließe ich mich tatsächlich dann am meisten an der Tricktechnik, die nicht so gut gealtert ist, wohingegen fast alle anderen Filme Finchers tricktechnisch nahezu unantastbar sind in ihrer Perfektion. Und ich fand ihn eben auch vom Erzähltempo eher schleppend, aber ich muss auch sagen, 80-90% seiner Filmografie sind gut bis herausragend. Und ich finde, du kannst mit gutem Gewissen sagen, Chris, dass es dein Lieblingsregisseur ist. Sollte es keine größeren Einwände geben.
Du hast gerade noch einen guten Punkt, bevor ich Pascal das Wort überlasse, genannt. Ich finde gerade bei dem Film, über den wir heute sprechen, ist das Thema Tricktechnik erstaunlich relevant. Als ich den Film, ich habe den jetzt, glaube ich, 4-mal gesehen und es ist mir bei den ersten 3 Malen, also ist es mir jetzt auch beim 4. Mal überhaupt nicht aufgefallen, aber ich habe mir jetzt auch das Remake, sag ich schon, jetzt habe ich es gesagt, in einem völlig falschen Kontext, ich meine natürlich das Making-of, angesehen. Es ist erstaunlich, wie viel CGI und Greenscreen in dem Film drin ist und man sieht es, bis auf bei der Motorrad-Autoverfolgungsjagd am Ende, sieht man das fast gar nicht, finde ich. Aber es ist krass, es ist so viel unecht in diesem Film. Aber es spricht halt wirklich auch dafür, generell auch für Finchers Arbeiten da, beziehungsweise mit seiner Crew, dass man das gar nicht sieht, finde ich, in dem Film. Überhaupt nicht. Und also ich kann es nur empfehlen, da wirklich mal das Making-of geht tatsächlich ein bisschen länger. Aber das kann man sich, wenn man wirklich mal Langeweile und Zeit hat, sich unbedingt mal anschauen. Das ist erstaunlich, was die da gemacht haben. Also wirklich Respekt. Aber erst mal Pascal, Fincher.
Ja, auch ein großer Freund seiner Filmografie und hab jetzt auch, also ich würde tatsächlich jetzt meinen persönlichen Geschmack Alien 3 dann schon als Tiefpunkt ansehen. Oder vielleicht jetzt auf einer Ebene mit Panic Room, den ich aber auch schon vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen habe und damals jetzt auch nicht überragend fand, aber auch gut. Ja, und ja, ich kann da, also ja, das, was Patrick sagt, passt ganz gut. Also ich find's komplett legitim, ja, wenn man sagt, dass David Fincher, dass wenn du sagst, dass David Fincher dein Lieblingsregisseur ist, und ich würde mich jetzt auch ganz stark wundern, wenn du an Fight Club, ja, wenn dir nicht gefallen würde oder du keinen Spaß an diesem Film hättest. Das bin ich mal gespannt, wenn du ihn das erste Mal gesehen hast, was du dann dazu sagst.
Das wäre so ein Angstfilm von mir, weil das habe ich halt oft das Problem, ja, wenn alle Leute den Film schon gesehen haben vor dir und wirklich fast niemand ein schlechtes Wort darüber verliert, da habe ich immer so ein bisschen Angst, den zu gucken. Also das betrifft jetzt nicht nur Fight Club, es betrifft auch ein paar andere Filme. Aber das ist immer irgendwie so eine irrationale Angst von mir, dass ich dann auf einmal enttäuscht bin aufgrund dieser ganzen Vorschusslorbeeren, die sich der Film über die Jahre erarbeitet hat. Aber ich werde irgendwann mal davon berichten. Irgendwann schaffe ich es garantiert, irgendwann. wir haben ja auch eine relativ interessante Besetzung, die ja auch relativ kontrovers im Vorgang und im Nachgang besprochen wurde. Namhaft auf jeden Fall. Wir haben hier Daniel Craig als Mikael Blomqvist. Daniel Craig, okay, brauchen wir jetzt nicht großartig Worte verlieren, war in den letzten Jahren hauptsächlich präsent als James-Bond-Mime. Auch abseits ein bisschen. Ich glaube, was war das Letzte, was er jetzt gemacht hatte? War das Logan Lucky-Ding? Ja, ne? Ich glaube, ja, ne?
Müsste, oder?
Klingt gut. Würde ich, ja, müsste das gewesen sein. Dann haben wir jetzt habe ich beinahe auch schon das umgekehrt gemacht. Danke, Patrick. Rooney Mara, die sich tatsächlich so ein bisschen auf jeden Fall einen Namen erspielt hat. Du hast es eingangs erwähnt, damals noch als Mauerblümchen im Remake von Nightmare on Elm Street, hat sie aber, glaube ich, durch ihr Mitwirken an Filmen wie, was hat sie gemacht, Her, Carol, Ghost Story fand ich hervorragend. Den habe ich vor 2 Monaten oder so geguckt, den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und mit dem Oscar-nominierten Lion hat sie sich auf jeden Fall also sie ist keine Blockbuster-Schauspielerin, aber auf jeden Fall im Indie-Sektor auf jeden Fall ganz groß mit dabei und auch zu Recht, wie wir heute noch erfahren werden, zumindest aus meinem Mund. Aber wir haben auch erfahrene Recken dabei, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård und Robin Wright, wo wir auch schon wieder den House of Cards-Querschlag inkludiert haben. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass er Fincher hier bei dem Cast weniger auf Leute zurückgreift, das macht er generell eher selten, fällt mir auf Leute zurückgreift, mit denen er bisher schon zusammengearbeitet hat. Gut, Fight Club 7, da lässt sich natürlich drüber streiten mit dem Hauptdarsteller, aber ansonsten. Aber generell haben wir hier zumindest in der Crew die Leute dabei, die er fast immer dabei hat, und wichtige Leute, die er immer dabei hat, zumindest bei seiner jüngeren Biografie, wo wir bei der Musik angekommen sind mit Trent Reznor von The Nine Inch Nails und Atticus Ross. Es ist ein ganz schlechter Einstieg von mir gerade in dem Film, aber ich will ihn trotzdem über den Score. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, der Score bei den letzten Filmen von Fincher. Ist ein Kernelement für mich geworden bei ihm, was so bei den ersten Filmen so, als er noch nicht mit den beiden zusammengearbeitet hat, noch nicht so aufgefallen ist. Aber gerade bei jetzt Gone Girl, Social Network und Girl with the Dragon Tattoo, finde ich, ist der Score unglaublich wichtig.
Ja, kann ich so unterschreiben. Und ja, nee, ich kann es unterschreiben. Ich freue mich halt auch immer noch doppelt, weil ich ja auch sonst Nine Inch Nails ganz großartig finde. Oder Trent Reznor, der ja mehr oder weniger Nine Inch Nails ist. Und ja, natürlich jetzt halt hier mehr im Sinne jetzt weniger musikalisch, halt eher als Komponist eines Soundtracks tätig, offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz hört man das auch raus, und ja. Ich find's gut. Patrick, was hast du dazu?
Ich weiß, es war jetzt ein totaler Stimmungskiller, dass ich jetzt mit
alles dem völlig... Alles gut,
ist überhaupt nicht. Wir haben das Problem oder das Thema, wie redet man eloquent über einen Filmscore öfter mal auch bei uns im Podcast. Fast jedes Mal scheitern wir daran, die Brillanz in Worte zu fassen, die so einen guten Filmscore ausmacht. Das ist eben das besondere Talent von Musikkritikern, die wir hier alle nicht sind. Und ich kann jetzt auch in Verblendungen nicht viel Erhellendes sagen, außer dass mich der Score jetzt nicht aktiv gestört hat. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Also er fällt eben nicht, er fällt wenig auf. Also ich fand ihn weniger präsent als jetzt. Ich glaube, du hattest die 3 Zusammenarbeiten genannt, Chris. Also Social Network, Verblendung und Gun Girl, was er zusammen mit Trent Reznor und Atticus Ross gemacht hat. Bei Social Network fand ich den Score tatsächlich noch so ein bisschen präsenter, da fiel er mir mehr ins Ohr war mehr da. Bei Verblendung tritt er für mich wirklich in sehr angenehmer Art und Weise eher in den Hintergrund, jetzt mal von den Opening Credits abgesehen. Und ich fand ihn eben sehr, sehr treffend. Er bringt sehr gut die vor allem anfangs sehr, sehr frostige Atmosphäre des Settings rüber. Und doch, ich fand ihn sehr ansprechend. Also ich habe eigentlich, das Schlechteste, was ich über den Score sagen kann, ist, ich habe ihn immer rausgehört und er war mir in jeder Szene präsent, weil das braucht dieser Film nicht und das wäre hier ein Fehler. Also insofern ja auch ein großes Kompliment und Lob an die Herren Macher.
Finde ich tatsächlich erstaunlich. Ich finde den tatsächlich sehr auffällig sogar. Okay. Also wie gesagt, qualitativ sind wir uns einig. Aber ich finde es halt gerade so auffällig, weil es halt nicht dieses übliche Orchestrale ist, sondern halt wirklich mehr so, also sehr oft finde ich, also ich finde, er fällt dann immer auf, wenn es so in Richtung Glockenspiel, also er spielt ja ganz oft so mit Glocken und so ein paar leichten Synthesizer-Themen drüber und ich fand ihn doch schon recht präsent, muss ich sagen. Also der hat für mich viele Szenen nicht auf einem Niveau gehalten, sondern viele Szenen sogar noch besser gemacht, als sie ohnehin schon sind. Aber das ist dann, glaube ich, einfach Geschmackssache auch, ne? So wie alles. Okay, bevor ich jetzt wieder irgendein Random-Thema in den Raum werfe, Patrick, deine übliche Aufgabe aus deinem Podcast-Format im Bahnhofskino, bitte präsentiere uns die OFDB-Filmangabe.
Wow. Ich hoffe, keiner eurer Stammhörer ist mir böse, denn man kann damit natürlich auch schön ins Klo greifen, wenn man hier die OFDB-Inhaltsangaben verlinkt, was wir damals in unserem Podcast eingeführt haben, vor einigen Jahren, einfach aus Faulheit heraus, weil wir nicht jedes Mal die Handlung rekonstruieren wollen. Und manchmal hat man eben echt schlechte Inhaltsangaben. Ich kenne diese hier auch noch nicht. Geschrieben hat sie ein User namens Wodka Martini bei der.
Oh nein, vielversprechend.
Was ja irgendwie zu Daniel Craig, also Bond, passt. Ja. Ganz nett. Und der schreibt hier im Jahr 2012, dem Stockholmer Journalisten Mikael Blomqvist, gespielt von Daniel Craig, wird im Zuge einer politisch brisanten Enthüllungsstory der Prozess gemacht, bei dem er neben seinem tadellosen Ruf auch seine gesamten Ersparnisse verliert. Um der öffentlichen Demütigung zu entgehen, nimmt er den Auftrag des Großindustriellen Henrik Wanger, gespielt von Christopher Plummer, an, das über 40 Jahre zurückliegende Verschwinden seiner Nichte Harriet aufzuklären. Wanger verdächtigt ein Mitglied seiner von gegenseitigen Antipathien geprägten Großfamilie, Harriet ermordet zu haben. Bei der Recherchearbeit von Blomqvist wird von der jungen Hackerin Lisbeth Salander, das ist Rudy Mara, die wir bereits erwähnt haben, unterstützt. Die seit ihrer Kindheit schwer traumatisierte Salander hat wenig Skrupel, auch illegale Methoden anzuwenden und bringt mit ihrer unorthodoxen Vorgehensweise frischen Wind in Blomqvists stockende Ermittlungen. Dabei kommen die beiden einem in den 50er Jahren wütenden Serienmörder auf die Spur, der in irgendeiner Form mit dem Wanger-Clan in Verbindung zu stehen scheint.
Ich glaube, wir haben tatsächlich einen guten Griff gemacht mit der Inhaltsangabe. Ja. Ich bin echt erstaunt sogar.
Das hätte ich im Leben nicht besser hinbekommen, also. Okay.
Ich glaube, das mit den 50er Jahren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, die Morde begannen 1960.
Ja, tatsächlich ist es auch so. Zumindest Harriet ist in den 1966 verschwunden. Also so ganz.
Sind wir gut? Ja.
Wir nehmen es ja, wir nehmen es
genau. Also, Martini. Ja.
Pascal hat es eben schon erwähnt, der Film beginnt, nee, doch, was Pascal? Nee, du hast es gesagt, Patrick, glaube ich, ne? Der Film beginnt ja mit einer wirklich, also aus meiner Sicht, es tut mir jetzt schon leid, ich bin übereuphorisch bei diesem Film. Also ich sag's auch gleich vorweg, damit die Leute nicht irritiert sind. Das Ding gehört locker zu meinen 30 bis 50 Lieblingsfilmen, easily. Deswegen bin ich heute ein bisschen vielleicht zu begeistert und vielleicht sogar nicht mal ganz objektiv, obwohl ist man ja eigentlich eh nie bei Filmkritik. Aber jedenfalls beginnt er mit einer grandiosen Titelsequenz, wie ich finde, die mich doch tatsächlich, was dann wiederum witzig ist, weil es Daniel Craig oder ein Film mit Daniel Craig ist, sehr an James Bond erinnert hat, diese Opening-Sequenz, nur irgendwie in cool und künstlerisch wertvoll ist der falsche Ausdruck, weil auch die meisten Bond-Intros sind künstlerisch relativ wertvoll, aber es wirkt einfach wie so eine 2012er-Version eines alten Bond-Openings und ich finde es ganz großartig, dazu halt der Song, der Immigrant-Song von Led Zeppelin gecovert von Trent Reznor und Karen O von den Yeah Yeah Yeahs, catch mich jedes Mal. Es gibt viele Leute, ich habe so ein bisschen rumgelesen, die sagen, dass dieses Intro so überhaupt gar nicht von der Tonalität zum Film passt. Ich finde, das passt total.
Ich habe jetzt halt den omnipräsent noch bei Tor 3 in Erinnerung gehabt, den Zeppelin-Song. Und wenn ich mich nicht irre, doch, das muss der gewesen sein. Deswegen hatte ich auch tatsächlich jetzt beim bei der Zweitsichtung, wie ich es nenne.
Oh, gefährlich. Patrick ist da. Sichtung ist ganz gefährlich heute.
Nein. Ich bin das nicht. Das sind andere Leute.
Ah, nee, hattest du es nicht auch verwendet?
Ja, ja.
Und es kam eine Kritik, die übliche hoch. Also, wir haben ja nun auch, wir haben in einer.
Da wurden dann so Sachen empfohlen wie Wiedergucken oder Wiedersehen.
Also, wir haben Wiedersehen. Wir haben nur einen Tipp bekommen. Also, wir haben das ja auch angesprochen gehabt in einer der letzten Episoden und Review. War und der Vorschlag, den wir erhalten haben.
Aber das ist doch mit einer Rezension.
Ja, aber wenn du es rein wortwörtlich übersetzt, passt es eigentlich wiederum. Es klingt besser als Wiedersehen. Ich finde Sichtung eigentlich vollkommen in Ordnung. Also ich finde, Sichtung hat nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun.
Ja, es klingt so ein bisschen distanziert, aber
ja.
Ach Gott. Ja, naja, sei es drum. Auf jeden Fall, ich kann die Kritik da nachvollziehen. Ich finde es jetzt aber auch absolut undramatisch, zumal ja auch das ist ja halt, wie gesagt, der erste Moment. Das heißt, du wirst da reingeworfen und danach bleibst du ja nicht irgendwie 10 Minuten auf diesem Led Zeppelin-Film, wenn der Film dann andere Töne anschlägt. Und davon abgesehen gefällt mir die Opening-Sequenz auch sehr gut und ist ja einfach
oder,
schön.
Oder liegt es daran, dass halt, die Leute einen Actionfilm erwarten nach diesem Opening?
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu amerikanisch, beziehungsweise ist es dann englisch, britisch oder zu wild und passt einfach, kommt einfach nicht mit diesem kühlen, dunklen, schwarzen Fincher-Schweden-Setting dann. Die Verbindung klappt dann wahrscheinlich nicht, aber zu dieser Sequenz an sich passt sie eigentlich meiner Meinung nach ganz gut.
Fincher hat ja immer sehr durchdachte Opening Credits und vielleicht hat er einfach es nicht geschafft, sinnvoll das in die Filmdramaturgie einzuspinnen und gedacht, okay, wenn schon nicht geht, dann mache ich quasi so ein kleines Musikvideo. Gut, ich kenne seine Gedankengänge dahinter nicht. Er hat sicher einen schönen Audiokommentar zu einem Film eingesprochen, den ich nicht gehört habe, wo er dann seine Gedankengänge erläutert. Ich kenne sie nicht. Ich finde es eben auch sehr gelungen. Erstmal fernab von aller Ästhetik, überhaupt die Tatsache, dass es eine vernünftige Opening-Credit-Sequenz gibt, ist schon mal für mich ein Riesenplus, denn das ist etwas, was im heutigen Kino zu 99% verloren zu haben scheint. Das ist einfach, entweder gibt es gar keine Opening-Credits mehr oder gerade nur noch den Filmtitel oder es ist eben einfach nur, weiß nicht, Schriftblöcke, die einfach irgendwie über der Handlung kreisen, schweben, draufkleben, wie jetzt in einem normalen Fernsehspiel, was ich dann auch wiederum langweilig finde. Also für mich war der letzte große Meister, der immer noch wirklich gute Titelsequenzen macht, ist für mich David Cronenberg und eben David Fincher. Und ich habe bei David Fincher, glaube ich, an David Finchers Schaffen mehr Kritikpunkte als jetzt Chris hat, sicher, aber seine Opening Credits sind immer super und abgesehen da und allein deswegen fand ich sie super, dass sie einfach existieren, auch so losgelöst vom Kontext des Films. Wir haben kurz verschwiegen, dass es vor den Opening Credits noch diesen kleinen Prolog gibt, der mich komplett ratlos zurücklässt. Jetzt auch zum dritten Mal, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, wer ist denn das? Und was sollen denn diese
Blumen
da?
Ja.
Weißt du, warum ich das ausgelassen habe? Weil ich es auch schon wieder völlig verdrängt habe, weil der Film beginnt immer für mich mit diesem, mit den Credits halt und diese Szene davor überrascht mich jedes Mal wieder und denke so, so beginnt der Film?
Ja, das macht ja diesen tonalen Bruch noch härter, weil es ja also wirklich eine betont ruhige, sehr kontemplative Szene ist, in der dieser ältere Bedienstete hier von Erik Wanger da rumgeht. Wir kennen den ja noch gar nicht, wir wissen nicht, wer das ist. Und er legt diese Trockenblume da quasi da nieder und dann und man denkt sich so, okay, das ist irgendwie hat der Projektionist irgendwie die Filmrollen durcheinander gebracht. Das ist, und ich glaube, der Wahnsinn hat Methode bei Fincher. Das ist eigentlich, glaube ich, was einen so richtig wachrüttelt. Und damals mich im Kinosessel hat es auf jeden Fall wachgerüttelt. Ich war so, oh wow, okay, das ist eine Ansage. Ich weiß nicht, ob es unbedingt passt, aber es ist gut. Es hat mir auch gefallen.
Wir lernen dann zu Beginn quasi unsere zwei Protagonisten kennen. Das Besondere in dieser Kennenlernphase ist, dass sie, und das meine ich jetzt nicht abwerten, ganz im Gegenteil, aber ich formuliere es jetzt trotzdem einfach mal so, sehr langgestreckt ist und dass sich unsere beiden Hauptfiguren ja quasi erst nach, ich glaube, waren es 75 oder 80 Minuten zum ersten Mal begegnen und wir vorher relativ ausführlich deren aktuelle Situation geschildert bekommen. Wir haben auf der einen Seite, die Inhaltsangabe hat es schon verraten, Michael Blomqvist, der ist Journalist, der für seine Überzeugung eintritt, aber dadurch halt auch eventuell mal öfter, zumindest in diesem aktuellen Fall, Dreck am Stecken hat. Der hat ermittelt gegen einen Unternehmer, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, wie ist der, Wennerström oder irgendwie so?
Wennerström ist richtig.
Ja. Genau, und er hat Ermittlungen gegen ihn durchgeführt und ist dann auf gefälschte Dokumente reingefallen, ist vor Gericht gelandet, haben wir auch eben schon erfahren, und zu einer Geldstrafe verurteilt worden, was sehr rufschädigend für ihn ist und auch finanziell sehr schädigend ist, weil er auch nicht nur Redakteur einer Zeitschrift ist, Millennium, übrigens da, ich glaube, das ist der einzige, die einzige Referenz, da musst du mir jetzt vielleicht mal weiterhelfen, das ist auch die einzige, die worauf sich dieser Name der originalschwedischen Reihe, diese Millennium-Trilogie, ja, beruft, ne? Ja. Ja. Genau, er ist nicht nur Redakteur, sondern ist auch Teilhaber, was natürlich auch für die Zeitung schädlich ist, dann diese finanziellen Einbußen. Und wir lernen ebenfalls in Erfahrung bekommen wir, dass er, und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, sie ist ja seine Chefin und seine Vorgesetzte. Mhm. Und die beiden sind aber nicht offiziell ein Paar, wenn ich das mitgekriegt habe, sondern sie haben eigentlich auch nur eine Affäre, oder?
Richtig. Ja, ja, weil sie hat ja, ihre Ehe läuft ja noch.
Genau, wir sehen ja ihren Ehepartner wohl einmal auch bei einer Party, die sie dann feiern. Ja.
Gut.
Genau.
Da jetzt Blomqvist erstmal ein bisschen kürzer treten will, bekommt er ein Angebot von dem angesprochenen Wanger, der auch ein Geschäftsmann ist und der eben diese bizarre Familiengeschichte hat und das spurlose Verschwinden der, oh Gott, das ist seine, jetzt muss ich erstmal wieder kurz zurückblenden, was ist sie für ihn? Sie ist
seine Nichte.
Nichte, genau, die damals 1966 spurlos verschwunden ist, und er bekommt nach wie vor zu seinem Geburtstag Post. Wow, was für ein Plot. mit gepressten
Blumen. Haltet euch fest.
Und er vermutet halt, dass diese Post von dem Mörder von Harriet kommt, und möchte jetzt noch einen letzten Versuch starten, dieses Rätsel um Harriet aufzuklären, und verpflichtet dazu Blomqvist und verspricht ihnen als Gegenleistung Insider-Informationen über diesen Wennerström, damit er gegebenenfalls nochmal gegen diesen vorgehen kann, und natürlich auch ein paar finanzielle Hinterlassenschaften. Und wir haben auf der anderen Seite, gehen wir erstmal auf Blomqvist ein. So ein Typ für euch, Einschätzung, ist es erstmal jetzt vielleicht rein filmisch betrachtet, Daniel Craig, verkörpert er den gut, und ist es für euch ein Sympathieträger, und was für einen Eindruck habt ihr von Michael Blomqvist? Drei Fragen, Patrick.
Ja, also unabhängig davon, wie akkurat jetzt Daniel Craig einen Kette rauchenden Journalisten sich verkörpert. Es ist, Daniel Craig macht seine Sache sehr gut im Angesicht der Umstände, mit denen er eben arbeiten muss. Es ist, es stinkt ja für mich so ein bisschen nach irgendwie posthumer Heldenverehrung. Also Stieg Larsson ist ja vor seinem großen Durchbruch als Autor, bevor so die Millennium-Trilogie richtig da Millionenbestseller wurde, ist er verstorben und war eben eine sehr, sehr angesehene Figur auch im journalistischen Umfeld in seiner schwedischen Heimat mit seiner linksliberalen Wochenzeitung, die er, glaube ich, da mit herausgab. Und er ist eben auch quasi, also Michael ist ja quasi eine idealisierte Version von Stieg Larsson himself. Er konnte ja im Grunde, er war ja kein Romanautor im klassischen Sinne, sondern hat eher so eine fiktionalisierte Version seines eigenen Lebens geschrieben, mit ihm als ermittelndem Journalisten. Und es stinkt für mich natürlich schon so ein bisschen, das jetzt nach Daniel Craig zu setzen, nach, wir idealisieren das Ganze mal und geben ihm einfach so ein bisschen sympathischeren Anstrich, als er mutmaßlich, soweit ich gehört habe, auch in den Romanen hatte. Glaubwürdig, einigermaßen, also Craig gibt sein Bestes, Fincher inszeniert ihn sehr gut, tut alles dafür, um so seinen stählernen Bond-Körper, den er ja da 2011 durchaus noch hatte oder immer noch hat wahrscheinlich, so ein bisschen zu verbergen. Es fällt teilweise auch schwer, weil er eben auch einige Male sich da in sehr exponierter Position zeigt, vor allem da beim Poetus, dann später mit Rooney Mara.
Ich liebe es, wenn Leute wie wir über Sexszenen in Filmen reden, das ist immer wieder ein Genuss.
Ja, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, weil unser eigener Podcast war so sexlastig in letzter Zeit. Wir haben über Boogie Nights gesprochen, in der Woche drauf dann über
pornografischen
Filmen, und jedes zweite Wort war Schlong, Schwengel und Pimmel. Und ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten. Nein, es ist alles in Ordnung. Girl with a Dragon Tattoo ist sehr, sehr diskret in der Hinsicht, und Daniel Craig sieht tipptopp aus, versucht es aber so ein bisschen zu kaschieren. Also das ist so ein bisschen, da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Glaubwürdigkeitsproblem so mit seiner Darstellung, aber es liegt nicht an ihm, vielleicht dann doch eher an seinem Dialekt oder Akzent, den er auflegt, aber dazu habt ihr sicher auch noch was zu sagen.
go, Akzent.
Ich finde auch, also er wird, ich sag's mal so, ich benutze auch mal so ein bisschen die Trivia-Abteilung, weil ich habe jetzt nochmal gelesen, dass auch zur Auswahl, beziehungsweise im näheren Dunstkreis wurden halt auch mal für die Rolle Namen genannt wie Johnny Depp, Viggo Mortensen und Brad Pitt. Und wenn ich jetzt den Film vorher nicht gesehen hätte und man hätte mir gesagt, wir brauchen irgendwie einen ketterauchenden Journalisten, der halt aber trotzdem irgendwie charmant ist, und da hätte ich halt natürlich gesagt, wenn man mir die Namen gesagt hätte, ja, dann nimm Johnny Depp, weil machst du so ein die neuen Pforten Johnny Depp draus und dann oder das geheime Fenster, dann läuft er da rum, raucht die ganze Zeit und löst Fälle.
Ich muss gerade an Johnny Depp denken. Kennt ihr die neuen Kevin Smith-Filme? Yoga, Hosers und Tusk?
Ach so.
Ich muss gerade an den Johnny Depp-Film in Tusk, an den Johnny Depp in Tusk oder Yoga, Hosers denken. Das ist so gruselig gerade so ein bisschen. Da spielt er nämlich ja auch ein Kommissar.
Pascal hat auch komplett, ich habe ja immer, wenn ich über Verblendung rede, habe ich ja immer Gänsehaut, aber Pascal hat mir die mit dieser Erwähnung von Johnny Depp gerade komplett genommen.
Ja, ich rede ja auch dann vom 2011er Johnny Depp oder vom, naja.
Ich war noch nie ein Fan von Johnny Depp, ich gebe es zu.
Brauchst du ja auch nicht sein.
Doch in Nightmare on Elm Street, da war noch gut, das war noch der gute Johnny Depp.
Ich bin mir sicher, ein paar Hörer würden mir zustimmen, wenn ich immer jetzt sagen würde, Daniel Craig oder Johnny Depp, wer spielt jetzt den kettrauchenden Journalisten, der Fälle löst, wird man vielleicht eher auf Johnny Depp zeigen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Daniel Craig das hier ziemlich gut macht, und auch Patrick hat definitiv recht. Es ist halt nicht so, die sportliche Statur ist natürlich noch da. Auch da sagt mir meine Trivia-Abteilung, dass er wohl durchaus bewusst versucht hat, sich ein bisschen Körperfett anzutrainieren, im Sinne von zu essen, um da so ein bisschen die Bond-Statur loszuwerden. Ja, aber so gut das halt klappt. Ich finde, ist halt schwierig. So ein bisschen Actionheld steht dann halt doch da auf der Leinwand. So. Aber ich finde, macht das all diesen Umständen entsprechend ziemlich gut. Und mir gefällt das auch.
Ich mag seine traurigen Augen. Ich finde, er hat was. Okay, jetzt kriege ich schon naja. Es wurde ja im Zuge der Casino Royale-Verfilmung damals auch so immer hervorgehoben. Aber ich finde, er hat wirklich eine sehr, sehr zerbrechliche Art an sich und so traurige Augen, dass ich da zum Beispiel überhaupt kein Problem habe, ihm irgendwie authentisch so eine Figur abzukaufen, wenn wir ihn halt sonst mit der Walter PPK durch die Gegend laufen sehen. Also da habe ich tatsächlich weniger Probleme mit gehabt. Aber die Figur, die er verkörpert, wie sieht's mit der aus? Also so den ersten Eindruck von Blomqvist auf euch?
Er ist ein guter. Für mich wirkt er wie ab so eine klassische Anti-Helden-Konstruktion im Sinne von, er hat lauter Makel, er ist untreu offenbar, beziehungsweise sorgt dafür, dass eben eine Ehe in die Brüche zu gehen droht. Seine eigene hat er schon ruiniert mit der Affäre. Ernährt sich ungesund, raucht Kette, trinkt zu viel, ist generell eher so misanthropisch veranlagt. Aber gleichzeitig ist er eben auch, das wird dann eben auch so konterkariert mit diesen ganzen Attributen, im Grunde allein verantwortlich für das Überleben oder Scheitern dieser Publikation, für die er arbeitet. Also es gibt ja mehrere Szenen, in denen ihm dann gesagt wird, so, Michael, du musst zurückkehren, sonst geht unser Magazin vor die Hunde und wir können ungefähr gar nicht mehr unsere Auflage halten. Und wenn du nicht irgendwie nächste Woche zurückkommst, dann ist quasi so die eierlegende Wollmilchsau für das Magazin. Und wenn er nicht zurückkommt, müssen sie irgendwie 20 Mitarbeiter entlassen. Also das ist schon, es ist so ein bisschen sehr in your face, wisst ihr, was ich meine? Also sehr, sehr offensichtlich in der Art und Weise, wie seine Figur gezeichnet wird. Also da gibt es jetzt keine feinen Zwischentöne. Ich glaube aber, der Film braucht das auch, weil im Grunde will ich nicht eine Stunde lang die komplexe Hintergrundgeschichte seiner Figur kennenlernen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass es diese kleinen Dossiers gibt zu Beginn, in dem dann eben auch quasi auch über ihn gesprochen wird und Figuren am Rande so ein bisschen erzählen, was ihn umtreibt und was eben auch, das ist ja ein so toller, auch dramaturgischer Kniff, dass es eben die Möglichkeit gibt, ja, dadurch, dass eben Lisbeth Salander ihn recherchiert hat, einfach Dritte sagen zu lassen, ja, Michael Blomqvist, der ist so und so. Und das erspart uns wirklich uns irgendwie jetzt eine Stunde damit auseinandersetzen zu müssen, seine Figur langsam kennenzulernen. Ich finde das in Ordnung, auch wenn er jetzt nicht sehr, sehr komplex gezeichnet ist.
Also ich finde den auch, gerade jetzt, wir kommen ja gleich noch auf Lisbeth zu sprechen, aber ich finde halt diesen Build-up unglaublich gut. Also ich verstehe natürlich durchaus, wenn es da Filmliebhaber gibt oder generell Zuschauer gibt, die sich da so ein bisschen gelangweilt vom Fühlen, aber ich finde halt auch gerade, und das ist dann halt wieder auch die Stärke bei Fincher, dass er das halt auch immer alles sehr, sehr gut und clever inszeniert, so dass es halt überhaupt nicht langatmig wird. Also wie gesagt, wir haben hier halt zwei Hauptfiguren und die treffen sich nach mehr als der Hälfte des Films und trotzdem kriegst du es nicht mit, weil er halt auch das geschickt, finde ich, es fällt mir gerade nicht das Verb ein, zu Montage. Gibt's ein
montieren.
Montiert, weil er es halt auch sehr gut montiert und diese Handlungsstränge halt parallel laufen lässt, so dass halt nie irgendwie Langatmigkeit aufkommt, finde ich. Also wir haben dann auf der anderen Seite eben Michael Blomqvist eben Lisbeth Salander, die ja quasi das das Bild eigentlich ist zu diesen Romanen als auch zu den Verfilmungen, egal welche wir jetzt dazu betrachten. Man hat sofort, wenn man an Verblendung denkt, immer sofort irgendein Bild von Lisbeth Salander vor sich. Und das auch eben nicht ohne Grund. Lisbeth Salander ist tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Frauenfigur, würde ich sagen. Man sagt ja auch immer sehr, da tue ich mich auch immer schwer mit, wenn man immer diese Begrifflichkeiten in den Mund nimmt, eine starke Frau. Da halte ich überhaupt nichts von, also von dieser Begrifflichkeit, weil was ist eine starke Frau oder eine starke Persönlichkeit? Kann eine starke Persönlichkeit keine Schwächen haben oder wie geht diese mit Schwächen um? Wie wird das verarbeitet? Das tut mich schwer, deswegen will ich es dabei auch belassen. Aber sie ist auf jeden Fall eine Person, die vom Leben gezeichnet ist und das sehen wir auch schon in ihren ersten Auftritten. Und ich finde, sie muss eigentlich gar nichts sagen und wir merken irgendwie sofort, was sie für ein Typ ist. Also man merkt auf jeden Fall ziemlich schnell, dass sie auf jeden Fall eine sehr intelligente junge Frau ist, dass sie irgendwie auch irgendwelche Talente in sich trägt. Ansonsten wäre sie halt, wie du schon gesagt hast, Patrick, auch nicht dazu von solch einem großen Unternehmen dazu beauftragt worden, Michael Blomqvist durchzuschecken. Das lässt man ja auch nicht irgendwen machen und schon gar nicht vielleicht irgendwie ein, wie alt ist sie, 24, glaube ich, oder 26? 24, ne, glaube ich. Von der 24-jährigen jungen Dame machen, wenn man nicht schon von den Qualitäten von ihr überzeugt wäre. Und sie ist halt eine Frau, die sehr gewisse Vorstellungen hat und danach auch handelt. Also es gibt ja da so ein paar prägende Szenen, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen werden. Also ich finde, im Verlaufe des Films merkt man halt, dass sie, wenn sie jemanden zum Feind hat, dann ist es auch wirklich ihr Feind und dann macht sie auch keine Abstriche mehr. Aber wenn sie halt irgendwie Leute hat, zum Beispiel, denen sie vielleicht zu Beginn auch misstraut, wie nachdem sie dann Blomqvist später kennengelernt hat, aber wenn sie sich dann mit ihm anfreundet und irgendwie dieses Vertrauen hat, dann ist sie halt auch dazu bereit, selbst für diese Leute Opfer einzugestehen. Das fand ich halt sehr interessant bei ihr. Und was hier zu Beginn erstmal relevant ist halt, dass sie einen Vormund hat und dem geht's ja scheinbar nicht so gut, wie wir sehen. Ist jetzt für die Handlung eigentlich, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber ich mich da schon gefragt habe, wie war denn euer Eindruck von dem Verhältnis zu ihrem eigentlichen Vormund, den sie halt aufgrund von der gewaltgeprägten Kindheit und Gewalttaten und so weiter hat. Aber da war ich mir unsicher.
Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, weil da habe ich jetzt wenig zu sagen. Ich kann dir eher nochmal beantworten, wie ich sie generell wahrgenommen habe, wenn dich das auch interessiert.
Das interessiert mich auch, aber vielleicht, wenn du...
Ja gut, dann vielleicht hat Patrick da eine bessere Antwort zu, als keine Antwort.
Ich habe ehrlich gesagt den nur... Lernen wir den überhaupt kennen, bevor er den...
Nee.
Bevor er diesen Schlag hat, dann einen Schlaganfall?
Nee, ja. Und ich habe mich die ganze Zeit mir die Frage gestellt... Ob das eine Person ist, zu der sie wirklich eine Connection hat und irgendwie vielleicht auch emotional was empfindet, oder ob er halt einfach nur Vormund ist. Und das bin ich nicht schlau draus geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie scheint sich ja relativ rührend um ihn zu kümmern, ne, nach seinem Schlaganfall. Mhm. Und ich gehe da schon davon aus, dass sie ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Sie wirkt auch nicht. Also es gibt ja mehrere Gelegenheiten im Film, wo sie auch durchaus ihre, auch das klingt auch wieder so blöd, ihre weiche Seite zeigen darf. Also sie ist ja in der Hinsicht auch durchaus im positivsten Sinne komplex und widersprüchlich, als dass sie auch mal betont tough ist und unnahbar, dann aber wiederum bei Menschen, die sie mag, sehr, sehr weich und sehr zugänglich sein kann. Und das meine ich jetzt nicht gar nicht im Sinne von, ja, sie ist halt eine Frau und natürlich ist sie irgendwie weich und sie will nur Liebe. Nein, das ist, ich glaube, hier Daniel Craigs Figur, also Blomqvist ist viel liebesbedürftiger als sie. Aber sie ist dazu in der Lage und ich glaube, darauf zahlt dieses Verhältnis ein, was sie da zu ihrem Schlaganfall geschädigten Vormund hat. Das scheint mir doch ein sehr, sehr liebevolles zu sein, als durchaus auch ein, soweit wie es beurteilen können, Vaterersatz oder Vaterrollenersatz für sie zu sein. Ich finde es aber jetzt auch anmaßend, aufgrund dessen, was wir da sehen, jetzt zu viel Kaffeesatz zu lesen. Ich weiß es nicht. Es wirkt sehr, sehr vertraut. Und vielleicht ist es auch nur da, um halt diesen krassen Bruch zu zeigen.
Ja, den Kontrast, ja, ne?
Den Kontrast zu dem wirklich gestörten Verhältnis, was sie zu dem Nachfolger ihres ersten Vormunds, Sozialarbeiter, wie auch immer, da hat.
Die Frage kam deswegen in mir auf, weil Lisbeth natürlich auch in gewisser Weise auch ein Kalkül hat. Also jetzt nicht, vielleicht nicht in dieser Hinsicht, aber generell als Mensch weiß sie ja schon auch, was sie benötigt und was sie nicht benötigt und was sie haben will. Und deswegen war ich mir immer nicht so ganz sicher, weil sie, wenn ihr Vormund quasi ihr entzogen wird, wird ja natürlich auch ihr finanzielles Einkommen in einer gewissen Hinsicht natürlich auch irgendwie verändert. Und ich war mir immer nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum sie vielleicht dann doch so ein bisschen mitgefühlsmäßig unterwegs ist. Aber ich glaube, da war ich jetzt einfach zu kalkuliert unterwegs, um mir das so zuzutrauen. Aber ich glaube auch eher, dass Patrick da recht hat. Aber jetzt darfst du, Pascal, Lisbeth. Also,
jetzt, wo Patrick dann auch so schön drüber monologisiert hat, würde ich dir auch zustimmen. Also wenn man sich jetzt den kompletten Film anschaut, dann habe ich also auch natürlich am Ende nochmal, wenn sie dann nochmal mit ihm Schach spielt, da habe ich schon das Gefühl, dass das mit Sicherheit dann die Figur war, die am ehesten quasi wie eine Familie, ja, quasi in ihr Leben getreten ist. Und das würde ich jetzt schon, also nicht als kalkuliert, sondern als ehrlich interpretieren. Und ansonsten ist die Figur, also da komme ich aber später nochmal drauf zu, so was auch so ein bisschen Kritikpunkt meinerseits ist halt so ein bisschen das ist mir zwischenzeitlich alles ein bisschen zu sehr Matrix, auch so ein bisschen von, ja, einfach wie sie inszeniert wird, wie sie dargestellt wird, ist mir an einigen Stellen ein bisschen zu drüber und gekünstelt, irgendwie so, ja, ich kann das jetzt nicht so richtig verbalisieren, aber vielleicht...
Wenn sie jetzt in einem Videospiel eine Hackerin wäre, würdest du sagen, wow, alle Klischees bedient.
Ja, zum Beispiel, genau. Also, das ist es halt, so ein bisschen Klischee ist da halt irgendwie auf der Figurenzeichnung meiner Meinung nach schon drauf. Das ist ja auch per se nicht unbedingt super schlecht.
Aber warte kurz, aber, meinst du charakterlich oder jetzt rein von der Optik her?
Nee, von der Inszenierung optisch und charakterlich nicht. Nee, da ist sie dann wirklich sehr... differenziert gezeichnet und hat alle diversesten Eigenschaften eines normalen Menschen. Plus dann aber, wenn es dann immer in dieses, was sie speziell auszeichnet, dann auch qualifiziert zu sein, alles, was so in die Richtung geht, ist mir bisschen too much. Aber davon abgesehen, es ist einfach schön, dass man halt nicht eine eindimensionale Frauenfigur oder eine eindimensionale Figur hat, die halt dann nur Zweck Y erfüllt, sondern halt eine vollwertige Person, die man halt nach und nach kennenlernen darf und auch ja sehr schnell halt von den verschiedensten Perspektiven aus betrachten kann. Das finde ich cool. Also das ist, mag ich halt wirklich sehr an dem Film. Und was ich eben noch ganz kurz zu Daniel Craig nachschieben wollte, beziehungsweise zu Blomqvist, ist, was ich halt auch geschickt finde, ist, dass er ja, in meiner Meinung nach, ist er halt auch einfach ein Anti-Held auf jeden Fall, aber halt auch ein Märtyrer, weil er ja theoretisch nicht nur sein Leben, sondern das Leben seiner Mitmenschen, der Zeitung, aber er vernachlässigt ja auch seine Tochter und das alles unterwirft er halt seinem Streben danach, gegen diesen Wennerström anzugehen. Und das ist ja auf der einen Seite eigentlich maximal verantwortungslos und keine gute Eigenschaft. Aber der Film schafft es einem, das so zu verkaufen, dass es ja auch so wichtig ist, dass er das macht, weil es ja sonst scheinbar niemand macht und niemand sonst die Stimme erhebt, dass man ihm das mehr oder weniger oder dass ich ihm das halt verziehen habe und ihn halt auch dabei anfeuere, dann natürlich jetzt über den Umweg ist, trotzdem zu schaffen.
Du hast vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, wie es auch sehr häufig ja in solchen Geschichten ist, dass halt jemand natürlich da mit einem Antrieb hat, da irgendwo gegen vorzugehen, gegen Unrecht und alles dafür in die Waagschale legt, aber letztendlich alles um sich herum dabei so ein bisschen außer Acht lässt. Ja, stimmt, hast vollkommen recht. Kommen wir nun zum vielleicht unangenehmsten Teil des Films und ein Teil des Films, der wirklich an Härte, vielleicht gar nicht jetzt in grafischer Hinsicht, aber in rein emotionaler Hinsicht kaum zu überbieten ist. Wir haben hier jetzt so einen Einschub, so einen Rape and Revenge Einschub, wie wir in unserer Exploitation-Filmsprache so schön sagen. Lisbeth bekommt einen neuen Vormund, das ist ein Rechtsanwalt und das ist halt genau das, was der Film ja eigentlich letztendlich ursprünglich, weißt du es noch, Patrick, der Originaltitel ist Männer, die Frauen hassen. Ja. Und genau, und in diesem Handlungsstrang erkennen wir auch relativ zügig, warum das so heißt. Denn dieser neue Vormund, der ja nötigt Lisbeth sexuell und will nur gegen sexuelle Gefälligkeiten, und Gefälligkeiten muss man schon stark in Anführungszeichen setzen, Geld rausrücken, um Lisbeths Leben zu finanzieren, was sie natürlich auch braucht, um zu essen, aber auch für ihren Job. Und es fängt bei einem Blowjob an und mündet in einer Vergewaltigung in seiner Wohnung. Und ich finde, das ist also ich habe auch gestern schon, als ich den Film so euphorisch wieder gelobt habe, meinte auch jemand, ist es notwendig, das so zu zeigen? Und das ist natürlich, gerade wir sind ja nun wirklich sehr erfahren im Umgang mit solchen Szenen. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe halt also die komplette Kette durch, sei es jetzt I Spit on Your Grave, Last House on the Left und was es da nicht alles gibt. Aber das ist jetzt Mainstream-Kino, wenn man so will. Das ist ja ein Blockbuster, wenn man so will. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich finde, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, es ist halt generell immer ein schwieriges Thema, Vergewaltigung, auch gerade in Medien. Es ist ja sowieso schon ein ganz schlimmes Thema, generell in der Gesellschaft. Aber dann in die Darstellung in den Medien, also ich werf's jetzt einfach mal in den Raum. Also fandet ihr das too much? Fandet ihr das genau richtig? Oder hätte man das irgendwie... Sag mal was dazu. Also ich tue mich sehr schwer damit.
Patrick, weil ich eben...
Du sprichst einen guten Punkt an, Chris, wenn du sagst, im Mainstream-Kino, es hat natürlich dann nochmal ein anderes Gewicht. Also, nee, sagen wir mal, anderes Gewicht ist falsch. Das hieß ja irgendwie Last House on the Left und I Spit on Your Grave oder wie auch immer. Das wäre dann irgendwie weniger schmerzhaft oder emotional erdrückend. Aber es hat eben eine andere Dimension, weil man wahrscheinlich es nicht in dieser Deutlichkeit erwartet, wie es hier gezeigt wird. Ich habe es irgendwie tatsächlich natürlich schon erwartet, im weitesten Sinne, weil ich die TV-Adaption des Stieglasen-Romans kannte, und die nimmt auch, kein Blatt vor dem Mund, ist vielleicht falsch gesagt, aber erspart einem auch relativ wenig, und ich wusste eben, dass diese Szene kommt, und war dann eher so, habe dann eher auch ein bisschen mit dem technischen Auge drauf geguckt und wollte einfach sehen, wie viel lassen die da durchgehen. Man ist ja schon, also wenn man ein bisschen, wenn man sich so mit Altersfreigabe und sowas auskennt, ich kann es natürlich nicht ganz wegschieben. Ich habe das irgendwann mal, mich damit mal irgendwie auseinandergesetzt, und ich wusste auch, der Film kommt jetzt mit einem R-Rating ins Kino, und die Amerikaner sind ja sowieso tendenziell ein bisschen prüder als wir Europäer, und da darf man nicht so viel zeigen, gerade im Sinne von Nacktheit oder gerade insbesondere sexualisierte Gewalt ist da ein ganz heikles Thema. Mal gucken, was Fincher daraus macht. Und ich war trotzdem, obwohl ich irgendwie das relativ nüchtern daran gegangen bin, empfand es als relativ krass, um es auch ganz deutlich zu sagen, was wir da sehen. Ob das so gezeigt werden muss, ich denke ja, weil damit auch Fincher, denke ich mal, möglichen Kritikern oder irgendwie Man's Rights Activists oder wer auch immer sich da gerne auch online beschwert, den Wind aus den Segeln nimmt, die dann auch gerne schreiben würden so, ach ja, Lisbeth Salander, was macht die denn da? Das kann die dem armen Mann doch nicht antun. Der wollte doch irgendwie nur... Ich glaube, es wäre zu wenig gewesen, und es wäre ehrlich gesagt, es wäre falsch gewesen und unehrlich und einfach moralisch auch korrupt zu sagen, okay, lass den mal irgendwie ihre Hand an seinen Penis führen, oder sagen, hier, komm, Lisbeth, machst du doch ein bisschen mehr, dann kriegst du 1000 Kronen extra. Ich glaube, man muss das in der Deutlichkeit zeigen, um das zu rechtfertigen, was sie danach tut. Und weil das, was sie hier tut, ist auf eine andere Art und Weise auch schlimm, aber absolut gerechtfertigt. Und die Gewalt, die an ihr verübt wird, muss so drastisch gezeigt werden, damit man, glaube ich, auch im späteren Verlauf des Films niemals in Frage stellt, dass das, was sie getan hat, rechtens war, im Kontext des Selbstjustizübens. Rechtens ist es natürlich nicht, also nach dem Gesetzbuch rechtens. Aber das ist eben auch nicht das, was dieser Rechtsanwalt Biermann da gemacht hat. Also insofern, ich finde, sowohl in der Tat als auch in der Rache für die Tat finde ich hier die Drastik absolut gerechtfertigt und dient eben auch zur soliden Charakterzeichnung von Lisbeth. Sie ist eben Badass, und man darf ihr sowas nicht antun, man darf keiner Frau sowas antun, aber erst recht nicht der Lisbeth Salander, und gut so, finde ich.
Der Film ist erstaunlich freizügig, ne? Wollte ich kurz einwerfen, weil du es eben schon also ich habe jetzt tatsächlich nie auf die Freigabe in den USA geachtet, aber du sagst R-rated. Aber generell tatsächlich, er ist relativ freizügig.
So ein Film ist ja teuer, ne? Also
ja,
eine große Sony-Produktion von David Fincher, da werden sie, die wird nicht billig gewesen sein, da werden sie nicht gesagt haben, okay, machen wir mal irgendwie ein X-Rating oder NC-17-Rating drauf.
Nee, das sowieso nicht, das ist klar, aber dennoch erstaunlich, auch gerade prüde ist der Film auf jeden Fall nicht. Also das, da war ich auch tatsächlich sehr überrascht, was mich dann halt gerade von diesen Szenen dann noch mehr überrascht hat, jetzt positiv, negativ, sag mal, dahingestellt. Und auch der Rache-Kontext ist ja, du hast es auch schon angedeutet, auch ziemlich knüppelhart im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieser Metalldildo und ihr Nachtritt, nenne ich es mal. Also Rache war nie angebrachter in einem Film als hier und vermutlich auch nie Genugtuung, ne? Auch wenn es für Lisbeth wahrscheinlich nicht Genugtuung genug war. Mhm. Das ist schon hart. Wie stehst du dazu, Pascal? Generell den ganzen Komplex vom Rape-Teil zum Revenge-Teil?
Ohne jetzt alles nochmal zu wiederholen, was Patrick gesagt hat, stimme ich ihm aber auf jeden Fall zu. Ich finde, die Balance ist hier genau treffend und du hast halt genau den Schlag in die Magengrube mit dem brutalen, also mit dem Rape-Part, der dir halt dann auch so sehr zusetzt und der genau löst sich dann natürlich in dem Revenge-Part auf, wie es halt so gehört. Und da ist halt die Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach ziemlich perfekt getroffen und klar ist das in dem Sinne dann trotzdem, unkonventionell ist das falsche Wort, aber es ist ja nichts, was man halt ne in so einer Produktion häufig antrifft. Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum man dann den Film trotzdem nur vielleicht unter anderem besonders wertschätzt. Nicht, weil man jetzt besonders detaillierten Rape sieht, aber weil man einfach generell halt da auch mal die richtige Verhältnismäßigkeit aufbaut, damit halt das auch gezeigt wird, damit du siehst, was wirklich geschehen ist, um dieses Verhalten zu rechtfertigen. Weil der Revenge-Fight ist zwar am Ende auch brutal, aber da ist man dann ja schon wieder eher am, also da ist man ja am Anfeuern, mehr oder weniger. Oder ich bin's zumindest. Und es ist ja eine Genugtuung für den Zuschauer und es ist dann auch ganz passend, wenn man dafür halt auch mal irgendwie, wenn man dafür halt vorher diese andere Szene gesehen hat, dass das halt irgendwie auch stimmig ist. Ja. Und das war's.
Die beiden treffen dann, nachdem diese beiden Handlungsstränge sich sozusagen nicht auflösen, aber sich dann irgendwann kreuzen, als Michael dann halt seine Recherchen aufnimmt im Dunstkreis der Familie Wanger und dort erste Indizien findet, dass da irgendwas nicht ganz korrekt abläuft. Er findet bekommt Harriets Tagebuch und kann dort Namen mit einem Mord in Verbindung bringen und bittet dann quasi seinem, ja, Auftraggeber, also dem Wanger, eine Assistenz gestellt zu bekommen. Und es ist dann letztlich Lisbeth, wie man sich schon denken kann, selbst wenn man den Film nicht kennt. Und ich fand's so gut, das wurde in der OFDB so gut beschrieben, was Lisbeth bringt Licht ins Dunkle oder was stand da drin? Hast du das noch auf? Patrick?
Nee, hab ich nicht. Warte mal.
Achso, schade.
Lisbeth, die sind ihre kinderschwer traumatisierte Salat hat wenigstens Kobel auch illegale Methoden anzuwenden und bringt mit ihrer unorthodoxen Vorgehensweise frischen Wind in Blut.
Ach, frischen Wind.
Das klingt putzig, ja.
Ja, frischer Wind, weil das passt halt eigentlich nicht zu Lisbeth, aber gut. Aber letztendlich bringt sie es auf den Punkt, also sie kann dort Sachen miteinander in Verbindung bringen, auf die Michael jetzt nicht von alleine gekommen ist. Ich fand dort einen Moment relativ oder ein paar Momente relativ hervorhebenswert. Zum einen diese, ihr könnt euch erinnern, diese Szene, in der Lisbeth am Laptop diese ganzen Mordopfer durchgeht und auch diese Bilder durchklickt von den Leichen und es so unterkühlt runterliest, fand ich beeindruckend gemacht. Also ich finde auch Rooney Mara macht es halt auch wirklich sehr, sehr gut, dass sie halt wirklich so null emotionale Regung zeigt normalerweise. Also mir wurde schlecht bei einigen Schilderungen der Morde, muss ich sagen, und das als, wie gesagt, als Horrorfanatik, ja, aber gerade das klang halt doch schon ein bisschen so real und brutal. Das fand ich ziemlich gut. Und sehr charmant fand ich diese Szene an dem Morgen nach den ersten Recherchen, als sie am Computer ist von Michael und so meint, ja, ich lese gerade deine Aufzeichnung und aber die sind doch verschlüsselt und die so, bitte, so, sie ist die Hackerin, das fand ich sehr putzig. Okay. Das war so dieser erste Moment zwischen den beiden, wo man, in dem man erkennt, okay, hier ist doch eine gewisse Chemie und Harmonie irgendwie auf so eine ganz unorthodoxe Art und Weise vorhanden. Also das fand ich sehr, sehr charmant gemacht. Nur an so ganz kleinen so Dialogen merkte man schon, dass die beiden jetzt nicht irgendwie konträr zueinander ermitteln oder gegeneinander ermitteln, sondern dass sie schon eine gewisse Zuneigung zueinander haben, was wir ja dann auch später bestätigt bekommen. Aber so kleine Momente, das hat mir sehr gut gefallen.
Sie hat, also, es gibt auch einen Moment, wo sie so einen Ansatz hat von Augen verdrehen, als Blomqvist oder Daniel Craig irgendwie einen Ordner öffnen will und dann nicht sofort das
so
findet und dann mit der Maus ein bisschen rumscrollen und sie so im Hintergrund so etwas unscharf und wie die so angedeutet so leicht die Augen nach oben zieht und weil er eben noch wahrscheinlich 3 Sekunden länger braucht als sie. Das ist schon hübsch, ja, das ist tatsächlich sehr gut.
Ja, ich mag die Szene sehr, wenn er halt bei ihr quasi, dass sie ist ja vorher in sein Leben getreten, ungewollt und auch illegalerweise, und ich mag es dann sehr, wie er dann zu ihr geht und er dann halt dieses Angebot unterbreitet und einfach, das ist halt auch einer der wenigen Momente, wo dann der Blomqvist in Anführungszeichen einfach cool ist, weil er auch so ein bisschen diese Wut hat, im Sinne, ich habe mir das Gefühl gehabt, er ist so ein bisschen, okay, was zur Hölle, sie ist einfach in meine privatesten Geheimnisse eingedrungen und hat das hier irgendjemandem vorgelegt, bevor ich überhaupt irgendeinen Job angenommen habe. Da hat er so ein bisschen so dieses, so ja gut, fuck it, jetzt gehe ich da rein, setz mich da hin, und nicht, dass er jetzt irgendwie böse kommt oder dann hier irgendwas androht, aber schon so mit dieser leicht
kokisierenden
Art.
Im Roman tut er das wohl angeblich. Also wie gesagt, ich kann da jetzt nur aus Hörensagen sprechen, aber da kreuzen sich die Wege quasi mehr oder weniger das erste Mal, als Michael, also geht mit der Polizei gegen sie vor. Als er dann auch erfährt, dass sie
schon
Recherche betrieben hat. Also es ist hier tatsächlich sozusagen abgeschwächt. Also jetzt nicht schlechter als so, weil ich fand es so besser, wie es hier gelöst wurde, weil es halt auch für die beiden Charaktere spricht. Und auch in der Szene, du sprichst sie an, ist halt auch noch die sexuelle Ambivalenz von Lisbeth zu sehen. Also sie ist da, das ist ja auch noch für den weiteren Verlauf schon ein bisschen von Relevanz, ist jetzt auch sexuell nicht festgelegt darauf. Also man merkt auch, dass sie da halt besonders ist. Obwohl, es ist ja auch nicht besonders jetzt hier. Ich hasse das wirklich. Also ich tue mich, es gibt zwei Sachen, da tut man sich halt auch wirklich schwer. Einmal dieses, was Patrick und ich eben schon erwähnt haben, immer dieses starke Frau, weicher Charakter und sowas. Und hier auch so, das ist ja nichts Besonderes, wenn sie bisexuell ist. Also, keine Ahnung, war Quatsch von mir.
Nee, es ist nicht, es ist richtig. Ich finde auch, das
zeigt. Ein statistischer Ausreißer.
Ja, das zeigt aber auch den Film aus. Es ist eben diesen lesbischen Flirt, den sie da hat, diesen One-Night-Stand, das ist eben nicht im geringsten exploitativ oder titillating im Sinne von, also ich gucke gerade sehr viel für unseren Game of Thrones kleinen Podcast, Game of Thrones. Und da gibt's viele Momente, die einfach nur, in der einfach nur nackt rumlaufen, natürlich zu 90% nackte Frauen, weil vielleicht die Handlung gerade so ein bisschen langweilig ist und zwei Männer im Vordergrund expositorische Dialoge von sich geben müssen und im Hintergrund einfach der männliche Zuschauer mutmaßlich bei der Stange gehalten sein will, indem da eben Nackte rumlaufen. Und diese Szene da, in der Lisbeth sich ja quasi so ein One-Night-Stand angelt, der zufällig eine Frau ist, das ist eben genau das Gegenteil davon. Da wird auch diese Beliebigkeit noch mal ganz klar vorgeführt, mit der sie Menschen angeht oder behandelt, die ihr nicht nahestehen. Das ist einfach etwas, was sie gerade zur unmittelbaren Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigt, seien die finanziell, seien die sexuell, seien die irgendwas, sei es ein Kohldampf, der gestillt werden muss, frisst sie den letzten Junk in sich rein. Hat sie Lust auf sexuelle Zuwendung, geht sie eben in einen Club und angelt sich jemanden, den sie gerade braucht. Völlig egal wahrscheinlich in dem Moment, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Braucht sie Kohle, erfüllt sie jeden Auftrag. Hinterfragt auch nicht, wer ist dieser Typ, den ich da auskundschaften soll, ausspionieren soll. Nee, sie braucht Kohle, sie macht ihr Ding. Und das ist eigentlich, das trägt alles zu ihrer Charakterzeichnung bei und ist jetzt nicht im geringsten irgendwie, geht nicht in die Richtung, ach, wir machen jetzt hier mal so eine sexy lesbische Liebesszene. Und das ist gut an dem Film. Und deswegen finde ich auch, kann man ihn von jedem Vorwurf freisprechen, den man eben auch jetzt nochmal zurückgreifend auf unser kleines Gespräch in Bezug auf die Vergewaltigungsszene, kann man den Film wirklich freisprechen von jedem Verdacht auf darauf, irgendwie exploitativ zu sein oder niedere Bedürfnisse des Zuschauers befriedigen zu wollen. Also das ist schon gut gemacht, finde ich.
Ich finde, ein interessanter Punkt ist da, zum einen, in diesem lesbischen Liebesmoment, nenne ich es jetzt mal, du hast es gesagt, also es ist relativ wahllos, ihre Auswahl der Sexualpartner letztendlich, aber interessant ist, dass dann dort auch gleichzeitig wieder ihre andere Seite gezeigt wird, weil man kann jetzt nicht gerade sagen, klar, sie wird dann, ihre Partnerin dort wird dann rausgeschmissen, weil Michael halt aufkreuzt, aber sie geht trotzdem sehr liebevoll mit ihr um, und das fand ich, das sind dann halt auch wieder quasi in der Szene davor, sehen wir, wie sie abgeschleppt wird, scheinbar wahllos, und am nächsten Morgen ist sie dann halt, sind sie wieder sehr liebevoll miteinander. Also zeigt es schon sehr gut, die verschiedenen Seiten und Facetten von Lisbeth. Und hier würde ich jetzt kurz einen Punkt anwerfen, weil es beginnt ja dann im Laufe der, nachdem wir diese Hakenkreuzkatze hatten, das fand ich übrigens sehr weird, diese Szene, beginnen die beiden ja auch eine Affäre miteinander, die durchaus, also ich fand die sehr erotisch, die Gestaltung diese Affäre, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal Gott, Sexualität zusammen erleben, meine Güte, was ist denn heute los? miteinander schlafen und verkehren, hat das, kann ich eine gewisse Erotik definitiv nicht abstreiten, weil Rooney Mara natürlich auch sehr schön ist, Danny Craig ist auch ein sehr schöner Mann und das ist sehr, sehr, doch sehr ansprechend inszeniert. Aber worauf ich hinaus will, ab diesem Moment, nach diesem Beischlaf, den sie mit, oh Gott, Beispiel, was sie miteinander haben.
Entschuldigung.
Ist es so, dass Lisbeth sich verändert, also aus meiner Sicht. Also da gibt es wohl auch Unterschiede in dieser Fincher-Verfilmung und in der schwedischen Verfilmung und im Buch. Das ist wohl so, dass zwar in der erste Schritt, also quasi in allen Versionen von ihr ausgeht, also dass sie geht ja auch zu ihm, nachdem er ja verletzt wurde, gut, das haben wir jetzt erstmal ausgelassen, haben sie da das erste Mal Sex miteinander? Ja, haben sie. Kommen wir gleich noch zu, auf den eigentlichen Krimi-Verlauf, der eigentlich gar nicht so interessant ist für diesen Film. Worauf wollte ich hinaus? Genau, er ist ja verletzt und sie geht ja dann einfach von sich aus mit in sein Zimmer sozusagen, obwohl sie vorher noch getrennt voneinander geschlafen haben und beginnt ja letztendlich das Liebesspiel. Und das ist in allen Versionen wohl so, das wird Patrick wahrscheinlich bestätigen können, zumindest aus der Verfilmung, aber es soll wohl so sein, dass sie nur in dem schwedischen Film diese die Oberhand behält über diese Beziehung zu Michael. Und hier zumindest in Finchers Versionen ist es so, dass sie jetzt können wir es fast nennen, ja, Schwäche will ich es nicht nennen, aber dass sie wirkt traditioneller in ihrer Frauenrolle ab diesem Moment so ein bisschen. Sie ordnet sich letztendlich irgendwie, sie ist immer noch cool und sie ist auch immer noch so, wie sie vorher ist, aber gerade in dieser Hinsicht, finde ich, ordnet sie sich Michael so ein bisschen unter und ich finde, das sieht man gerade in der Szene, um mal was vorwegzugreifen, als sie nachher später den Mörder überführt haben und sie ihn verfolgen will, fragt sie ihn noch so, may I kill him? Oder may I kill oder so. Also sie fragt quasi, Michael, darf ich ihn umbringen? Und das ist aber nicht mehr die Person, glaube ich, die am Anfang skrupellos dem Vormund den Metalldildo in den Hintern gerammt hat. Finde ich.
Ja, das ist nicht mehr diese Person. Sie benutzt, ist dann halt in dem Moment für sie so ganz kurz sowas wie eine moralische Instanz wahrscheinlich einfach, weil entweder sie zu ihm aufschaut oder sie auch ihn jetzt einfach schon so sehr oder er so eine wichtige Rolle für sie einnimmt, dass es auf einmal eine Relevanz hat, was man halt, wie du gesagt hast, vorher von ihr im Leben nicht erwartet hätte.
Ja, man kann es so oder so sehen. Ich bin halt kompletter Opportunist. Ich weiß, dass es damals in Kritiken tatsächlich zum Film aufgegriffen wurde. Wie gesagt, ich kenne die Romanvorlage nicht und ich habe keine Detailkenntnisse mehr der TV-Adaption. Aber ich meine auch, weder dem einen noch dem anderen kam dieser Satz drin vor, dieser kleine Moment. Ich empfinde ihn als relativ belanglos, ehrlich gesagt, jetzt auch beim Wiedersehen. Und ich wusste, dass er kommt und ich dachte, okay, ich achte jetzt auch mal auf ihre Intonation dieser Dialogzeile. Wie spricht sie die? Wie stellt sie diese Frage? Ich empfand es jetzt auch dieses Mal eher als eine kleine rhetorische Spielerei. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich in dem Moment quasi ihm unterwirft und sagt, okay, würdest du jetzt, hätte jetzt Blomqvist gesagt, bring ihn mir lebend, hätte sie, ich glaube, auch einen Scheiß darauf gegeben. Also, ja, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich denke, man kann es so oder so lesen. Ich lese es zumindest nicht als das antifeministische Statement, das eben einige Kritiker darin sehen.
Ach, ja. Das hätte ich jetzt auch gar nicht tatsächlich. Also jetzt auch meiner Interpretation auch nach.
Klar, ich habe jetzt nichts im Mund legen.
Nee, alles gut. Weil auch meiner Interpretation nach finde ich das immer noch legitim. Ich meine, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie Antifeminismus drin, wenn man irgendwie die Meinung von jemandem wertschätzt und dann mal fragt, ob das für den okay wäre, wenn ich jetzt den töte. Was jetzt auch schon wieder komisch klingt, aber ja, sei es drum. Ja, aber ja, wahrscheinlich so, wie du sagst, so oder so. Ne?
Jo. Ja, also es war auch tatsächlich jetzt nicht verbindlich oder so gemeint, also ich wollte es nur mal, weil das halt so ein Thema war, was zumindest kritisch beäugt wurde. Ja, Und, ach, und
das wusste ich zum Beispiel.
Neben denen, darauf wolltest du sowieso noch hinaus, jetzt werfe ich es ja einfach jetzt mal rein, die Akzentsituation in dem Film wurde ja sehr, sehr heftig diskutiert. Es ist so, ich glaube, Daniel Craig ist noch der, den es so am wenigsten interessiert hat. Der spricht, glaube ich, einfach seinen britischen Akzent und der hat jetzt nicht sonderlich sich Mühe dabei gegeben, sich dort einen gefakten schwedischen Akzent zu geben. Aber gerade bei Rooney Mara ist es schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Aber ich werfe das dem Film überhaupt nicht vor. Vielleicht hätte man es auch einfach ganz weglassen sollen. Aber ich finde, ansonsten, wenn man betrachtet, wie akkurat der Film sonst umgeht, ich meine, sie haben den Handlungsort gelassen, wie im Original, und sie haben sogar in Stockholm und in Schweden gedreht. Also viel mehr kann man ja schon fast gar nicht von einer Hollywood-Produktion verlangen in so einem Fall. Also ich finde, Fincher hat da schon sich relativ viel Mühe gegeben, da die ganzen kulturellen Einflüsse und auch die Landschaften und sowas alles, also so ein Bild zu erzeugen, was doch schon relativ authentisch ist. Ich weiß, irgendjemand meinte auch gestern mit mir da diskutieren zu müssen und meinte so, ja, man hätte den Film ja auch in Schweden spielen lassen können. Nee, die Kälte und die Atmosphäre Schwedens geht völlig verloren in dem Film und ich dachte nur so, Kollege, der Film wurde in Stockholm gedreht, also was soll da jetzt verloren gegangen sein? Aber ich finde, gerade wenn wir uns so diese Schnellschuss-Remakes angucken, so auch in den letzten Jahren, gerade auch für uns ja relevant, wenn wir uns hier irgendwie aktuell das Remake von Inside angucken oder von Martyrs und sowas, das sind Filme, die da nicht besonders akkurat mit umgehen, aber das kann man jetzt irgendwie Verblendung überhaupt nicht vorwerfen in dieser Fincher-Version. Ich finde, abgesehen von diesem, ja, lässt sich drüber diskutieren, über die Verbalität des Films, aber ansonsten, also who cares, ganz ehrlich.
Ich fände es natürlich auch toll, wenn das jetzt, also ich mag den Film auch so, wie er ist, aber natürlich freue ich mich auch dann über, aber das kann sich halt dann eher eine Independent-Produktion oder ein Tarantino leisten, der dann sagt, wir drehen einen Film in Schweden, es ist zwar eine amerikanische Produktion, aber dann spielen Schweden Schweden und reden Schwedisch. Natürlich aber bei so einer Sony-Produktion nicht machen.
Das ist grundsätzlich merkwürdig. Also mir fällt es tatsächlich auch nur, okay, ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen, denn ein absolutes No-No als Filmkritiker oder Podcast, das ist ja immer irgendwie ist es ja ein Film zu kritisieren, den man nicht vor sich hat, sondern irgendwie die Wunschversion, die man irgendwie gerne hätte.
Und
wir haben eben nun mal jetzt hier keine schwedische Produktion, wie Pascal völlig richtig sagt. Das ist eben eine große Sony-Produktion. Mir fällt es nicht unangenehm auf, solange eben keine Schriftstücke im Bild sind. Mir fällt es tatsächlich immer nur dann auf, wenn ich eben sehe, dass die tatsächlich gerade einen englischen Text vor sich haben, in gedruckter Form zum Beispiel, der eigentlich in einer anderen Landessprache sein sollte. Die befinden sich eben in Schweden, aber alle schreiben ihre E-Mails auf Englisch. Da denke ich mir schon so, da wäre mir ein bisschen Liebe zum Detail, hätte ich da vorgezogen, ehrlich gesagt. Und das wäre einem anderen Regisseur vielleicht nicht passiert. Es ist halt eine stilistische Entscheidung. Also es ist tatsächlich auch vielleicht auch eine Marketingentscheidung. Vielleicht einfach auch in Richtung auf ein größeres Publikum schielen, dass man sagt, okay,
ja, auf jeden Fall.
Wir können hier quasi jede E-Mail, die wir haben auf Kinoleinwand haben, die auf Schwedisch geschrieben ist, müssen wir dann eben untertiteln und dann müssen die Leute mitlesen und dann würden sich einige beschweren und zu Hause bleiben und sich den Film vielleicht nicht angucken. In diesen Momenten kommt eben so ein bisschen dieses deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehfilmproblem wieder auf. Also wenn ich dann, keine Ahnung, Joachim Kohl als Kommissario Brunetti in Venedig sehe oder weiß ich nicht, irgendwie Inga Lindström verfilme oder Katie Fjord oder was auch immer sonntagabends da im ZDF läuft, wo dann Sascha Hehn Lord Fortle von Fortleroy spielt oder so. Das ist grundsätzlich so ein bisschen, das ist dieses Uncanny Valley, das des ZDF-Films und das haben wir dann eben auch hier, dass ich mir denke, okay, ja, stimmt, ja, Daniel Craig ist jetzt nicht der Kette rauchende schwedische Journalist, aber
ja, er ist schwedischer als Johnny Depp auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, ich kann das auch über 99% der Spielzeit wirklich gut ausblenden. Das ist immer nur dann ein Problem, wenn diese Schriftstücke auftauchen.
Und es wäre ja eigentlich auch ein leichtes gewesen. Das Ganze hätte man ja auch einfach in die USA oder nach Kanada verfrachten können, inhaltlich. Also es wäre ja nicht mal zwingend notwendig gewesen, es in Schweden spielen zu lassen wie im Original, weil es ja letztendlich außer atmosphärisch nicht zur Sache beiträgt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel an Wind River gesehen. Man kann so eine Atmosphäre halt auch in Alaska erzeugen oder whatever. Also es tut ja gar nichts zur Sache bei und deswegen eigentlich gut, dass sie es trotzdem dort gelassen haben. Macht ja auch nicht jedes.
Also für die Hauptkrimi-Handlung macht es tatsächlich keinen Unterschied, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, für diese Rahmenhandlung, also diesen quasi Wirtschaftskrimi, den wir da noch haben, spielt es wahrscheinlich schon eine Rolle. Ich glaube, das hättest du vielleicht einfach so in einem US-Setting nicht so leicht machen können, weil dann, also sagen wir mal, so einen politischen Skandal oder wirtschaftspolitischen Skandal inszenieren, der quasi das ganze Land aufrüttelt und dafür sorgt, dass wirklich die hiesige Wirtschaft erzittert und Menschen in die Knie gehen, da hättest du schon jemanden wie, ich weiß nicht, Pfizer oder ja mittlerweile Donald Trump oder so zu Fall bringen müssen. Und dann hätte wahrscheinlich einige gesagt, oh, wie unglaubwürdig, das geht gar nicht. Also sowas funktioniert natürlich in einem kleinen Land ein bisschen besser, als wenn du das jetzt in einem Land mit 300 Millionen, mit der Weltwirtschaftsmacht von 300 Millionen Einwohnern macht.
Ja.
Ja, das sind jetzt Spinnereien, aber.
Ja. Ich will mich noch einmal final rechtfertigen, weil nur nicht, dass man mir nachher vorwirft, ich hätte behauptet, Johnny Depp wäre die bessere Besetzung gewesen. Wollte nur sagen, dass es auf dem Papier für mich wäre es die einleuchtendere Casting Choice gewesen, aber nur noch mal da.
Aber wie sieht's denn mit dem Sturmbart und so? Wie sieht's denn mit Natalie Portman aus, die ja ursprünglich Lisbeth spielen sollte? Also selbst Jennifer Lawrence stand ursprünglich im Casting vor Rooney Mara, wurde dann nur aufgrund ihrer Körpergröße nicht genommen.
Jennifer Lawrence, okay.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass sie 2011 überhaupt schon die Berühmtheit, oder ich meine, die Dreharbeiten müssen ja 2010 stattgefunden haben, überhaupt die Berühmtheit hatte, um überhaupt.
Na gut, ich meine, Rooney Mara hatte ja auch bis dato erst einen, und da war ja Nightmare on Elm Street war ja schon das bekannteste, was sie bis dahin gespielt hat, wenn ich mich hier erinnere.
Das stimmt, ja.
Es fällt mir bei beiden schwierig, weil ja.
Also Scarlett Johansson wollen wir natürlich nicht außen vor lassen, aber sie wird ja halt, ist ja grundsätzlich immer die Nummer 1 oder 2, egal ob sie nun einen Transvestiten spielen soll oder bald wahrscheinlich auch eine farbige Person, whatever. Also das ist ja nur mittlerweile ein schönes Internet-Meme geworden. Aber natürlich stand es auch Scarlett Johansson oben auf der Liste drauf, das will ich nicht vorenthalten. Mhm. Ja. Sieht auch schwedisch aus. Und hat sogar einen schwedischen Namen. Ja?
Stimmt. Schwierig, Natalie Portman vielleicht eher als Jennifer Lawrence, aber einfach, weil ich jetzt, aber ich bewerte dann auch immer Jennifer Lawrence, wie sie halt entweder jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen auftritt oder in den allermeisten Filmen, wo ich sie gesehen habe. Und da hat sie halt nie so was in die Richtung gespielt. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber es heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem hätte klappen können.
Mhm. Naja, ich meine, Jennifer Lawrence 2010, versuche ich mir auch gerade vorzustellen, da kam ja gerade ihr
Winterspawn
raus. Und da sieht sie eben auch noch extrem. Also sie sieht ja sowieso recht jung aus und in Winterspawn wirkte sie für mich wie 16, 17 Jahre alt vielleicht. Und ich glaube, sie spielt auch einen Teenager.
Ja.
Ich hätte es als problematisch empfunden, sie da wirklich mit Daniel Craig in die Kiste zu stecken. Aber hey, ich meine.
Aber nach Red Sparrow sagst du es nicht mehr, ne?
Oh Gott, furchtbar.
Also da spielt sie ja eigentlich so ein bisschen so eine, also zumindest von gewisse Charaktereigenschaften. Ja. Die charakterliche Ambivalenz würde da ja eigentlich schon in Richtung Lisbeth gehen. Aber wollen wir uns nicht mit Spekulationen beschäftigen. Muss ja nicht sein, aber wir wollten es mal in den Raum werfen. Ich finde, das ist schon eine sehr gute Besetzung, so wie sie gefallen ist. Den beiden gelingt es jedenfalls in Zusammenarbeit Licht ins Dunkle zu bringen und diese Mordserie aufzuklären und nachzuweisen, dass halt der Vater des jetzigen Firmeninhabers des Martin Wangers, Gottfried Wange, der Mörder war, aber es stellt sich auch heraus, dass Martin zumindest am letzten Fall beteiligt war, da dieser Gottfried eben schon tot war. Und so kommen wir, Showdown willst du gar nicht nennen, weil der Showdown, nach dem Showdown geht der Film halt immer noch eine Dreiviertelstunde fast, aber muss man ein bisschen gebündelt aufzufassen, kommen wir jetzt in so einen Spannungsbogen. Also hier ist selbst für die, also ich fand den Film durchgängig spannend, aber selbst für die Leute, die halt da wirklich immer den richtigen Nervenkitzel für brauchen, beginnt jetzt auch dieser Nervenkitzel hier in Verblendung. Und es ist wieder viel mit Montagen gearbeitet. Wir sehen Lisbeth, wie sie in diesem Firmenarchiv recherchiert, und wir sehen Michael, der sich auf das Wangerhaus, also von Martins Haus, auf dieser Insel dort bewegt und prüfen will, ob sich der Verdacht bestätigt, den er dort hat. Und gleichzeitig ist halt Martin in der Unterkunft von Blomqvist unterwegs und die beiden sind sich halt gegenseitig sehr misstrauisch. Und dann kommt es halt zum Duell, zuerst zum verbalen Duell in dem Haus dort auf dem Hügel und anschließend natürlich auch zum nonverbalen Duell. Generell, also okay, wir ziehen es halt schon mit rein. Es ist halt, wir sehen halt auch den Folterkeller von Martin Wange, in dem er halt schon die anderen Frauen umgebracht hat und gefesselt und misshandelt hat. Und jetzt auch Michael dort zum Leiden bringen will und zum Tod führen will. Dieser ganze Handlungsstrang, mal so als Bewertung, war das spannend genug für euch? War vor allem die Auflösung dieses eigentlichen Krimi-Teils, also dieses Mordfalls, vorhersehbar? Gut, also ich werfe gleich voran, also er ist letztendlich vorhersehbar, weil es halt mit Stellan Skarsgård relativ prominent besetzt ist.
Dieser ganze Subplot wieder dann hin zu dem Martin läuft hin, finde ich immer noch verhältnismäßig unspektakulär, aber es ist, finde ich, gut als Krimi, funktioniert, und den Showdown am Ende, den mag ich tatsächlich, das ist, ja, würde ich, also ist es schon der Höhepunkt für mich, weil ich mag einerseits wirklich diesen Moment, wenn er halt schon wieder aus dem Haus raus ist, dann kommt er wieder ins Haus rein, wird ja auch später wieder aufgegriffen, und ich, ja, es ist halt dieser typische Bösewicht-Monolog, tatsächlich sehr Bond-esque, muss man in dem Moment sagen.
Ja, ist so wie Casino Royale so ein bisschen, ne?
Ja, ich habe jetzt auch nicht alle James Bond Filme gesehen,
jetzt bloß Patrick, welcher ist denn das mit
das
dieser
ist Casino Royale,
nee, mit dieser, ist es dies mit dieser Eiertritt-Szene, ja, wo er da am Stuhl nackt sitzt? Echt?
Das ist doch nicht das Casino. Doch, das ist Mads Mikkelsen foltert Daniel Craig, Casino Royale, auf dem Stuhl, wo der Boden des Stuhls dann rausgetreten wird.
Stimmt, ja.
Ich meine halt generell so dieses, ne, der Bösewicht könnte es jetzt zu Ende bringen, aber er labert halt so lange, bis es zu spät ist, weil dann kommt die Rettung. Das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne, aber das funktioniert hier halt für mich auch sehr gut, weil ich halt dann den Monolog vielmehr, den der Bösewicht dann abfeuert, ganz cool finde einfach. Er stellt sich dann ja auch als Bösewicht dar. Wir wissen ja auch, wenn wir nicht blöd sind, dass er dann halt da irgendwie noch gerettet wird, und deswegen kann ich das in dem Moment genießen, und ist ein ziemlich solider Showdown, und dann auch, wie es nachher endet, in dieser kleinen, ja, Verfolgungsjagd, ist auch schön, ist gut, und ja, dann, ja, nö, das ist mein Fazit zu diesem Teil.
Das kleine Highlight dieser Szene ist eigentlich das Einspielen dieses Enya-Tracks von Orinoco Flow.
Ja,
ja. Und lustigerweise, okay, jetzt mache ich eigentlich jetzt Pascal ja, unser Trivia-Man, aber jetzt werf ich es mal ein, ist tatsächlich reiner Zufall angeblich. Es war der erste Titel auf Daniel Craigs Handy, der aufgetaucht ist, als sie einen Song gesucht haben für diese Szene. Aber ich finde, das ist charmant, also das passt schon ganz gut. Weil es auch so ein bisschen, ja, okay, humorvoll kann man dann schon wieder nicht sagen, wenn es Zufall war. Aber sehr witzig tatsächlich. Witzig, ja. Gut, also es lockert, es hat wieder dieses, eigentlich hat es wieder so dieses Typische, was auch so Schweigen der Lämmer, gab es da nicht auch sowas,
das ist halt so antiklimatisch, ne?
Ja, das halt das so gegen, also die Stimmung ist ja eigentlich düster und Blomqvist geht's ja auch überhaupt nicht gut, und es ist ja auch vollkommen dramatisch und spannend, aber das ist dann halt so dieser Gegenpol, das ist immer so, also ich ziehe immer gerne, auch wenn es natürlich jetzt nicht das Musterbeispiel ist, aber es hat immer so diesen Comicfiguren Joker-Style halt so, ja, ich bin brutal, aber hier habt ihr was zu lachen, so. Das gibt's ja ganz oft. Mir war so, als wäre es im Schweigen der Lämmer im Showdown auch so. Läuft da nicht auch noch irgendein komisches Musikstück oder sowas? Oder kurz vorm Showdown? Auf jeden Fall ist es kein
Showdown, aber wenn wir zum ersten Mal Buffalo Bill sehen, ja.
Ja, so, also irgendwie sowas ein bisschen antiklimatisch, so. Also das Motiv ist nichts Neues, dass sowas halt mal eingestreut wird in so einem Thriller.
Ja, Fincher ist gut darin. Also der hat ja einige Beispiele in seiner Filmografie, wo er wirklich einen guten Musikansatz macht und einem auch Songs für alle Ewigkeiten ruinieren kann. zum Beispiel Hurdy Gurdy Man in Zodiac, der
ja.
eigentlich auch ein, ja, ich meine, gut, der Song, im Unterschied zu Orinoco Flow ist Hurdy Gurdy Man ziemlich creepy. Ich glaube, der hat auch Lyrics wie irgendwie He's Coming to Get You und so ein Zeug. Also insofern ist das nicht so komplett abwegig. Aber Orinoco Flow ist hier, ist ein netter Versuch. Ich finde den Song auch ganz passend. Das wirkt für mich aber auch so ein bisschen offensichtlich verspielt. So, wir brechen jetzt quasi mal so ein bisschen die Stimmung hier mit diesem Song und machen etwas, was so ein bisschen dem entgegensteht, was wir da sehen an grausamen Taten. Es stört mich jetzt nicht. Ich finde die Idee ganz hübsch, aber es eben schreit mich auch so ein bisschen an im Sinne von guck mal, wie smart wir sind.
Ja. Aber wir glauben einfach mal die Geschichte, dass es reiner Zufall war.
Ja.
Pascal hat schon erwähnt, es kommt dann zur Verfolgungsjagd. Martin flieht mit dem Auto. Lisbeth fährt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also für mich ist der Moment ganz wichtig, weil ich glaube, dieses ganze Finale im Folterkeller, und wir haben ja das auch schon erwähnt, es ist so ein bisschen Klischee beladen, der monologisierende Schurke und irgendwie der Folterkiller und diese ganze, ach egal, und der finale Showdown und Rettung in letzter Sekunde. Ich denke, es ist schon auch so ein Make-or-Break-Moment für viele, also durchaus auch ein Moment, glaube ich, in dem viele dann letztendlich aussteigen und sagen, ah, okay, das haben wir schon tausendmal gesehen. Und ich glaube, Menschen wie wir, die auch viel Genre-Kino einfach konsumieren und einfach um die Mechanismen wissen, wie solche Filme funktionieren, können das besser genießen, weil man eher daran interessiert ist, wie variiert der Regisseur einen quasi Mechanismen, die, mit denen wir bereits vertraut sind, aus 100 anderen Filmen. Und der Zuschauer, der vielleicht nur Tatorte guckt, der will natürlich überrascht werden. Der sagt dann so, oh komm, schon wieder Folter und doof und wie unrealistisch. Und ich finde den Moment ja sehr stark, ehrlich gesagt.
Ich auch. Und ich finde, es ist auch wirklich, deswegen, bin ich euch da auch schon wieder übergangen. Ich hatte ursprünglich auch die Frage gestellt, generell die Auflösung dieses Krimis. Und das ist halt quasi Martin war, wie gesagt, die ist ja nicht sonderlich überraschend. Nee, die ist auch vollkommen irrelevant für den Film. Geben wir es doch einfach mal zu. Ich bring's jetzt einfach mal auf den Punkt, weil darauf läuft's hinaus. Natürlich ist es eigentlich, deswegen finde ich auch, passt es halt noch weniger, dass es ein Remake ist, weil halt, wie gesagt, ich habe es nicht vollständig gesehen, aber ich kenne halt Szenen und ich weiß auch, wie die Machart des Originals in Anführungszeichen aus Schweden ist. Und das ist halt ein Film, der sieht nicht scheiße aus und auch nicht schlecht aus und hat bestimmt auch seine handwerklichen Qualitäten. Aber allein die Art der Inszenierung ist halt so vollkommen unterschiedlich und konträr. Und ich finde, da liegen halt Welten qualitativ dazwischen, zwischen Finchers Version und der schwedischen Version. Und das sind halt die Punkte, die diesen Film, das sind die outstanding Merkmale dieses Films, diese Krimi-Handlung. Das gibt, also man kann sich da auch, also du hast es vorhin schon erwähnt, diesen Vergleich Dan Brown und Stieg Larsson, das ist, ja, drücken wir es mal aus, das ist Trivialliteratur. Und wer sich mal Kritiken zu den Romanen von Stieg Larsson durchliest, ja, das ist unterhaltsam und das ist populär, aber es sind keine gut geschriebenen Krimis an sich. Und, ja. und auch dieser Plot hier, der ist auch nicht besonders einfallsreich oder sowas, aber die Art, wie dieser Plot gestaltet wird, das ist halt das Herausragende an dem Film. Ich wollte jetzt einfach mal wütend schon mal herausschnauben.
Alles gut. Ich überlege gerade hier, vielleicht kann ich dann auch meine Kritik zum Krimi an der Stelle einmal einbringen, weil wenn wir jetzt schon zu dem Punkt gekommen sind, es ist auch, wie du es gesagt hast, also die grundsätzliche Krimi-Handlung ist, ich finde sie gar nicht, also ich finde sie ist irrelevant für die Qualität des Films oder hat nur einen geringen Anteil daran, meinetwegen. Gefällt mir aber an sich schon. Ich mag dieses Setting, das so ein bisschen du hast diese Insel auf dem Land und das Setting mag ich halt sehr und dann macht es allein schon Spaß, bei der Detektivarbeit zuzugucken. Unabhängig davon, wie gut das jetzt ausgeklabüstert ist und wie gut das alles dann nachher am Ende puzzlemäßig zusammengeht. Was mich halt dann da immer sehr genervt hat, das ist, vielleicht aber auch eine Kritik, weiß ich nicht, ob die jeder teilen kann, ist dann, wo ich dann halt auch für mich sage, das ist halt ein schlechter Krimi, das ist einfach diese Hacking-Mechanismen, die dann halt die Lisbeth immer drauf hat, die halt einfach wie so eine Art Magie hier eingesetzt werden und das ist dann halt, sowas mag ich halt immer nicht und das hat mich tatsächlich dann auch, obwohl das natürlich so nebensächlich ist, wie du es ja sagst, es ist dann halt trotzdem so prominent an den 2, 3, 4 Stellen, wo es dann vorkommt, dass es mir dann halt doch ein bisschen auf den Keks geht.
Also man muss vielleicht dazu erwähnen, also sie ist halt, das ist dann halt das, was man eher in den Romanen, ich weiß es nicht, das muss dann wieder Patrick erläutern, falls er noch Erinnerungen hat. Lisbeth ist halt auch nicht irgendeine Hackerin, die ist halt eine der besten Hackerinnen der Welt im Dark Web und sowas alles. Also die ist, sag ich mal, gehört zu den oberen 0,5% in dieser Szene. Das wird so in dem Film immer so ein bisschen so, also nicht als gewöhnlich dargestellt, aber ihr tatsächliches Talent dahinter wird da mal so ein bisschen eigentlich nur angedeutet, deshalb, weil ein großes Unternehmen sie anfordert, da über Blomqvist zu recherchieren, aber sie ist wirklich absolut, sag ich mal, gehört jetzt zu den den Namen sagen wir nicht mehr, zu den Leo Messis der Hacking-Szene, sag ich mal.
Ja, genau, aber das ist halt dann auch, klar kannst du sagen, dass es so ist und dann kann sie halt auf einmal alles und alles klappt und dann beobachtest du auf einmal den Computer, weil du irgendwie mit dem Van daneben stehst und auf ein paar Knöpfe drückst und dann kommen grüne Buchstaben aufs Display. Aber das macht's halt deswegen nicht glaubwürdiger und das ist halt auch einfach, das ist dann, was das angeht, schon so Password-Swordfish-Niveau, wo du halt einfach nur noch irgendwelche Zahlen in den Raum schmeißt und sagst so, ja, das ist jetzt halt diese Plot-Device-Magie, die brauchen wir, denn wie sollen wir sonst auf ihren Computer kommen? Wir haben den besten Hacker der Welt und der kann das. Und wenn er Festplatten entschlüsseln kann, auch wenn das theoretisch auch unabhängig davon, was für ein guter Hacker du bist, nicht möglich ist, ohne das Kennwort zu kennen, kann sie es trotzdem, weil sie ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist einfach nur
ein Punkt, der mich da... Gekriegt,
ja.
Aber auch, ich finde, das macht der Film... Ich finde wiederum auch, das ist was, was man als Schwäche des Films auslegen könnte, dass der Film das vielleicht nicht so klar herausstellt. Ich finde, zu dem Zeitpunkt, als der Film eben erschien in den USA, Ende 2011, hier kam er, glaube ich, Januar 2012 raus, ich finde gut, dass sie dieses ganze Hacker-Element und was sie genau da macht und wie gut sie in dem ist, was sie tut, da ein bisschen runterspielen. Weil das war, ehrlich gesagt, auch dann zum Zeitpunkt seines Erscheins schon eher tendenziell ein alter Hut. Das muss ja was, ich glaube, ja. Das war was ganz Tolles, als Dick Larson diese Bücher Anfang der 2000er geschrieben hat und die wurden ja dann 2-3 Jahre erst nach seinem Tod veröffentlicht, also 2006, glaube ich. Da hat man wahrscheinlich noch gesagt, also ich meine, selbst da war das schon so ein bisschen, ja, Kaffee von gestern, aber ich meine, 2000.
Ja, das Thema ist eigentlich Anfang 2000er schon ausgelutscht gewesen. Ja, das
ist einfach durch, irgendwie da noch jemanden zu zeigen.
Das ist Millennium.
Der am Computer sitzt genau und sagt, hey, guck mal, cool, die Hackerin und da sitzt Trinity und die hackt sich da rein ins System. Das war Anno Matrix, cool, irgendwie 1999. Das war schon nicht mehr cool in den Matrix Sequels 2003, also gut, dass du das so rausgenommen hast, finde ich, ja. Ah, du hast recht, ja, ihre Brillanz, wobei ich finde, ihr brillanter Intellekt kommt schon durch. Also gerade so in der Art und Weise, wie sie dann auch ihren Vergewaltiger da nochmal vorführt und sagt, hier, ich habe genau ausgelesen, was du machst. Und
absolut, mir geht es halt auch, also das ist ja auch vielleicht, nehme ich das dann immer anders wahr, aber es ist halt auch Nitpicking in dem Moment, aber nur dann wirklich konkret diese Hacker-Momente sind mir einfach, da gibt's halt einfach keine Grundlage für und das kann sie einfach und das nervt mich halt so ein bisschen, aber nur damit ich halt auch mal den Kritikpunkt losgeworden bin.
Aber sie hat ja auch Talente am Golfschläger, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich finde, man sieht das immer nur für einen Bruchteil von Sekunden, aber die Wunde, die sie da Martin zufügt mit dem Golfschläger, ist nicht zu verachten. Es sieht richtig eklig aus, wenn man da mal auf Stopp drückt, wirklich, es ist richtig widerlich. Ja. Das hat auch Splatter, der Film, ja? So ist es nicht. jetzt zurück zu dem Punkt. Pascal hat es gesagt. Lisbeth rettet in letzter Sekunde Michael mit dem Golfschläger und nimmt dann die Verfolgung auf. Martin flieht mit dem Auto, Lisbeth mit dem Motorrad hinterher, hat noch darum gebeten, ihn umbringen zu dürfen im Zweifelsfall. Dazu kommt es jedoch nicht, weil Martin von der Straße abkommt, sich überschlägt und in dem brennenden Autowrack dann ums Leben kommt. Damit ist eigentlich letztendlich der Krimi-Teil nicht ganz abgeschlossen, aber irgendwie dieser Thriller-Teil ist ein bisschen abgeschlossen, aber der Fall ist ja trotzdem noch nicht gelöst. Und jetzt kommen wir vielleicht zum
Interessanten. Habt ihr Martin schreien gehört auf der Tonspur ganz leise? Habt ihr das
mitgenommen?
Ja. Fand ich gut.
Er ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Es ist auch, jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich mir auch, hat er da gerade geschrien, aber man hört ihn tatsächlich verbrennen. Also irgendwie, der
richtig
der
fies.
Des Feuers ist zwar etwas lauter, aber ganz weit so in der Ferne hört man,
Es ist richtig fies sogar, weil es halt so beiläufig so ganz, also man könnte das auch in den Mittelpunkt der Tonspur stellen, aber das macht Finch einfach gar nicht hier. Das ist eigentlich schon ganz, ganz smart gelöst. Und jetzt kommt der Punkt, also wie gesagt, das Schicksal von Harriet ist noch nicht geklärt, aber der eigentliche Krimi ist zu Ende und es wird dann ja noch, wir sind jetzt, glaube ich, 30 Minuten vor dem Ende, und das Problem muss noch gelöst werden. Es stellt sich natürlich heraus, Achtung, Spoiler, Harriet hat die ganze Zeit gelebt in London, und so weiter und so fort. Interessant war das für euch noch, dass dieser Plot-Device hier, dass dieser Handlungsstrang noch aufgelöst wurde? Also klar, das ist notwendig für den Film, das wäre ja sonst irrsinnig, aber ist euer Interesse dann zu diesem Zeitpunkt schon runtergegangen? Auch weil natürlich die Inszenierung jetzt natürlich immer noch auf hohem Niveau ist, aber natürlich nicht mehr, dadurch, dass er auch in London spielt und eher gewöhnliches Setting und sowas vorhanden ist, schon so ein bisschen runterfährt der Film eigentlich, obwohl wir halt noch lange nicht am Ende sind.
Ich möchte sagen, ja, initial, wenn das aufgedeckt wird, dass sie tatsächlich lebt, dachte ich, ja, wen kümmert es in diesem Moment? Auch weil Christopher Plummer eben als Henrik Wanger zu dem Zeitpunkt schon seit ungefähr anderthalb Stunden nicht mehr aufgetaucht ist, weil er eben dann einfach krank oder jetzt noch hat er eine Herzattacke oder einen Schlaganfall? Ich glaube, eine Herzattacke.
Das Drehbuch sagt, er darf nicht mehr auftauchen.
Also er darf nicht mehr auftauchen. Und dann niederliegt. Aber dann trifft eben Harriet nochmal auf ihren Großonkel Henrik und ich muss sagen, die Szene funktioniert erstaunlich gut. Da muss ich dann tatsächlich sagen, die hat mich etwas berührt. Vielleicht ist es auch einfach so auch so ein persönliches Ding wieder. Ich glaube nicht, dass sie bei jedem so anschlägt, aber ich fand sie tatsächlich relativ rührend, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich können das Menschen besser nachvollziehen, die eben schon mal in der Situation waren, ein Familienmitglied oder ein langjährigen Freund zu verlieren und wiederzutreffen. Aber mich hat es eben an solche Momente auch in meinem Leben erinnert und ich fand das dann doch sehr sehr berührend, weil eben Christopher Plummer das eben auch zu Beginn des Films sehr intensiv verkörpert, diese Sehnsucht und diese Mischung aus Hass und Wut, die ihn eben so umtreibt, einfach jahrzehntelang mit so etwas leben zu müssen und nicht damit abschließen zu können. Das hat mich dann doch getroffen. Also im ersten Augenblick dachte ich, ja, okay, jetzt muss ich eigentlich nicht haben, aber als die beiden dann aufeinandertreffen, also Christopher Plummer und wie heißt die Schauspielerin, Name leider vergessen, dann aufeinandertreffen.
Sehr hübsch. Es ist ein bekanntes Gesicht, ja. Aber eines dieser Gesichter, denen man den Namen nicht zuordnen kann. Also wir haben den, Pascal, du kannst gleich deine Einschätzung dazu geben, ich hole dann einfach mal schon den Rest des Films noch mit dazu. Wir haben halt immer noch zwei Themenkomplexe, die offen sind, und jetzt würde ich dir sogar an diesem Punkt sogar recht geben, weil ich das schon wieder eben fast vergessen hatte. Hier ist es dann wirklich ein bisschen grenzwertig. Lisbeth löst natürlich auch noch sehr filigran sämtliche Probleme von Michael. Und da muss ich sagen, also ihr kleiner Ausflug und mit Perückchen ausgestattet und allem drum und dran, und also es ist schon ein bisschen vielleicht zu smart, muss ich sagen. Also man darf ja auch immer nicht vergessen, sie hat es ja auch dort irgendwie mit nicht blöden Leuten zu tun, die sie dort austrickst und hinter die Nase, nee, wie sagt man, jetzt kommen wieder Sprichwörter, wie gesagt, hinter das Licht führt. Ja, hinter das Licht, hinter die Nase führt, auch gut. Hinter das Licht führt. da in dem Teil würde ich dir recht geben, gerne so diese Recherchen und so in dem Archiv und was sie da alles aufdeckt, mit ihrem Apple, übrigens Product Placement, wichtiges Thema in diesem Film, aber wir werden es wahrscheinlich nicht weiter diskutieren, aber ich wollte es mal einwerfen. Da fand ich es noch nicht so schlimm, aber hier, in dem Punkt hier würde ich dir dann recht geben, in diesem abschließenden Teil, und dann können wir es gleich komplett final diskutieren, das emotionale Ende des Films besteht ja darin, dass Lisbeth sich jetzt dann entgegen ihrer sonstigen moralischen Vorstellungen scheinbar doch etwas Festeres mit Michael vorstellen kann, und sie kauft ihm eine teure Lederjacke und möchte sie ihm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Weihnachtsabend ist oder kurz vorher, ihm die schenken und muss dann dabei beobachten, wie Michael eigentlich schon längst mit seiner alten Affäre wieder Hand in Hand geht. Und das war für mich zum einen eine sehr schöne Szene, aber auch wirklich herzzerbrechend. Also das tat mir dann wirklich ungemein leid getan. Und es ist natürlich gleichzeitig auch irgendwie, ja, es teast die Fortsetzung an. Das Thema schneiden wir gleich nochmal an. Aber das macht's, ja, es hat mir das Herz gebrochen, ich bin ehrlich. Das Ende, es ist für mich, so blöd es klingt, es ist eigentlich für mich ein Feel-Good-Film. Den gucke ich gerne, weil da nur Sachen passieren, die mir irgendwie, nee, das klingt jetzt auch falsch. Die mir nicht gefallen, ist natürlich falsch Ausdruck, aber es ist so ein Film, das kann man nicht beschreiben. Es gibt manchmal Sachen, die sind auch brutal und die sind düster und so weiter und können trotzdem viel gut Film sein. Das hört euch irgendwann anders mal. Aber das Ende hat mir das Herz gebrochen, und jetzt gebe ich euch den kompletten Schlusspart zur Diskussion frei.
Ich sage nur mal, du hast es ja gerade angesprochen. Ja, also gerade am Ende dann dreht sie halt wirklich nochmal ein bisschen drüber. Also das ist dann, ja, ich sag's jetzt nochmal, halt diese eine Hacking-Szene, wenn sie dann halt vorm Haus von der Harriet stehen, das ist ein bisschen drüber. Und ja, der komplette Part, wo sie dann in die Schweiz fährt und die Konten auflöst, das ist auf einmal alles sehr Atomic Blonde oder was auch immer, das ist schon sehr Geheimagents-esque. Und ich muss auch zugeben, ist das ein Plothole? Aber ich meine, sie schafft das Geld dann ja auf ihre Konten. Und was hält jetzt irgendwen davon ab, das im Endeffekt noch nachzuverfolgen?
Sie ist Hackerin.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Das kann
niemand nachvollziehen.
Nee, sie hat ja gesagt, ja, hast ja recht. Ja, okay, aber da sind wir wieder bei meiner Kritik. Weil alles andere macht sie ja unfassbar diffizil. Und das kann ich ja dann vielleicht auch mit einem gefälschten Ausweis und so. Ja, warum nicht? Aber naja, egal. Unabhängig davon, dass ich dann finde, dass ich das eigentlich alles jetzt gar nicht hätte auch mehr sehen müssen, wie sie dann das Geld dann noch hin und her schiebt, das ist mir halt auch, dann wird mir halt der Film dann an dem Moment halt auch zu lang. Weil
das wäre jetzt meine Frage gewesen, auch dann
haben halt Patrick,
es ist tatsächlich noch interessant genug gewesen.
Na, ich mut mal.
Ja, wir haben, ich wollte nur sagen, wir hatten das Thriller-Finale, das emotionale Finale, und jetzt ist es, also das emotionale Vorfinale mit Harriet. Und dann hätte ich jetzt das letzte emotionale Finale auch dann schneller haben können.
Nee, gar kein Problem. Ich überlege auch gerade, was ich da reindichte. Also meine Mutmaßung ist einfach mal, dass tatsächlich von Beginn an auch geplant war, die Glasson-Verfilmung seitens Sony auch als Kinoreihe fortzuführen und vielleicht auch der Boden für bereitet werden sollte. Chris hat es ja auch bereits
erwähnt, okay, das
ist eben eine werketreue Verfilmung und diese ganze politische Komponente spielt da eben, ist ein sehr gewichtiges Element in der Romanvorlage. Lars hat sich ja doch an den Sieval Valle-Roman aus den 60ern, also an den Martin Beck-Roman orientiert. Die sind ja auch, haben auch alle sehr viel politisches Gewicht, von denen bin ich ja zum Beispiel ein großer Fan. Und die würden eben ohne dieses ganze sozialkritisch-politische Element überhaupt nicht funktionieren. Und vielleicht war das auch einfach so sein Zugeständnis. Ich finde es eben auch schwierig, da tatsächlich die Rahmenhandlung für mich nicht besonders interessant ist. So einzelne Momente funktionieren, der kleine Moment mit Robin Wright am Ende ist schön, klar, dieser Herzschmerzmoment mit Lisbeth, die dann das teure Lederjackett wegwirft, ist auch. Ich stehe nicht so auf Lederjackets, vielleicht ist das Problem. Vielleicht deswegen reißt mich nicht so weg. Vielleicht kann ich das auch einfach nicht genug wertschätzen, so ein 1.000 Euro Lederjackett oder wie teuer das auch ist. Aber es ist eben so, also nichts, sagen wir mal, im Film bisher hat für mich anders gegeben zu glauben, dass ich Michael Blomqvist über ein Lederjackett freuen würde, eine Lederjacke. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas anderes, eine neue Katze. Ich weiß nicht.
Es war heartbreaking. Es war wirklich heartbreaking.
Ja, ist es schon. Also sie verfehlt auf jeden Fall ihren Zweck nicht, aber tatsächlich, ja, der Film geht mir auch noch so ein bisschen zu lang. Mir fehlt eben das. Das emotionale Invest einfach in diesen Teil der Handlung, weil eben diese ganze Wirtschaftskrimi-Handlung sehr, sehr entrückt ist. Wir sehen ja auch diesen Wennerström, sehen wir auch, glaube ich, nie in Persona. Wir sehen ihn immer quasi nur über den Umweg von Fernsehbildschirmen, ja, wie er vor Kamera steht und sagt, Blomqvist kann mir gar nichts und meine
Goldfinger
arbeiten
an den Dr. No.
Ja, daran, mich aus der Scheiße zu hauen und haha. Und dann kommt halt diese Stimme, die dann quasi so über seinen Tod aus dem Off berichtet, so. Also eine Leiche wurde in einem Hotel gefunden, ermordet oder Selbstmord, man weiß es nicht genau. Ah, okay, damit hat sich das auch erledigt. Und es ist auch so ein bisschen, es ist halt am Ende nur noch so ein, also plotseitig nur noch so ein Achselzucken quasi. So, ach, okay, damit ist das jetzt also auch erledigt.
Wow, wie ich eben Dr. No gesagt habe und Goldfinger gesagt habe, aber eigentlich Blofeld meine.
Sehr schön.
okay, dann können wir ja direkt dann, wir haben es jetzt schon so ein bisschen eröffnet, das Leidtragende oder eher das Schwierige in diesem Film ist, weil ich den Film halt wirklich sehr, 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 sehr gut finde und so ist es für mich ein absoluter Jammerfall, dass der Film halt finanziell eben nicht das große Einspielergebnis hatte, was vielleicht auch so ein bisschen an seinem R-Rating liegt, und wir quasi keine Fortsetzung bekommen haben in dieser Konstellation mit Fincher, mit Daniel Craig, mit Rooney Mara und dann aus dem Nichts jetzt quasi im letzten Jahr angekündigt wurde, und das ist ja jetzt nächsten Monat auch schon soweit, dass ausgerechnet das vierte Buch dieser Reihe, was allerdings nicht von Stieg Larsson geschrieben wurde, sondern erst posthum von irgendeinem random Autor geschrieben wurde, The Girl in the Spider's Web von Fede Alvarez in die Kinos kommt und mit Claire Foy als Lisbeth Salander. Und es gibt wenige Sachen in der Kinolandschaft, die mich trauriger gestimmt haben in den letzten Jahren, muss ich zugestehen. Also ich weiß nicht, habt ihr den Trailer mal gesehen dazu?
Nein.
Nee.
Also es ist traurig. Also es hat so von der Stilistik, Finches ist da logischerweise auch irgendwie, weil sie wollten es ja auch jetzt komplett trennen voneinander. Es ist ja mehr oder weniger schon wieder fast ein Reboot, um auch noch so einen Begriff wieder reinzuwerfen. Aber sorry, also nichts gegen Claire Foy. Also sie hat halt null das Charisma, das Rooney Mara hat, in ihrer Präsenz. Muss man ja auch immer wieder hervorheben. Sie hat ja sowohl psychisch als auch physisch da auch eine Transformation durchgemacht für die Rolle. Und das hat man hier schon im Trailer so gar nicht das Gefühl. Es sieht aus wie ein generischer Action-Film mit einer viel actionlastigeren Story und das hat mich richtig geärgert. Also ich bin ehrlich, ich habe es auf Twitter schon geschrieben gestern, es gibt kaum einen Film, von dem ich mir mehr halt ein Sequel wünschen würde, als hier von Verblendung. Aber in dieser Crew-Cast-Konstellation, die man hat, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde es echt schade, dass es nicht weitergeht.
Schade ist das richtige
Wort. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Ich kenne jetzt natürlich nicht also ich weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht.
Das ist ja immer der Vorteil, dass man halt wenigstens, wenn man die Story weiterkriegen will, ja immerhin dann auf die schwedischen Filme umsteigen kann. Immerhin das. Aber das ist halt, ja.
Ja, ich habe noch so einen Hauch von Hoffnung, aber tatsächlich sprechen die Umstände nicht für einen guten Film, wenn ich so auf die Credits gucke. Also Fede Alvarez ist jetzt nicht so verkehrt und ich glaube, der Drehbuchautor hat auch zwei, drei ganz nette Sachen geschrieben für Cronenberg, ein, zwei Sachen und Locke, diesen Tom Hardy Film. Aber hey, ich bezweifle auch, dass wir da was Großartiges sehen. Also es wirkt für mich auch tatsächlich wie eine Produktion aus der zweiten Reihe, von der man mal gesagt hat, okay, hier habt ihr so ein kleineres Budget und egal was ihr macht, ihr müsst immer so mit eurer zweiten Wahl leben.
Das ist eigentlich komisch, ne? Ich meine, für der Alvarez spricht ja eigentlich dafür, dass er, ich meine, das Evil Dead Remake und Brief waren ja audiovisuell ziemlich, also gerade für einen Horrorfilm wirklich sehr, sehr gelungen, fand ich. Also ich mag die beide sehr. Evil Dead natürlich noch ein Stück mehr als Don't Brief, aber deswegen hatte mich das schon so irritiert, erstmal, dass er halt so einen Film annimmt. Und dass der halt so gewöhnlich, also ich spreche natürlich nur vom Trailer, wir können uns den nächsten Monat selbst überzeugen, aber dass das so gewöhnlich aussah, also da habe ich irgendwie mehr erwartet. Ich meine, wie gesagt, ich kann mich täuschen, aber fand ich komisch.
Ja, also die Quote spricht gegen Sony oder Columbia, wer auch immer das produziert. Vielleicht sollte man im Studio auch nicht so viel Gewicht dabei messen, aber mittlerweile ist es ja so, dass man, das ist ja schon auch durchaus, dass man da gewisse Muster erkennen kann und Sony Blockbuster in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig überzeugt haben. Aber da kommt einmal im Jahr eben sowas raus wie Searching oder letztes Jahr Live und dann ist man wieder mit Sony versöhnt und vielleicht versöhnt uns ja hier The Girl in the Spider's Web wieder mit diesem Studio, was gerade so richtig keinen Fuß auf den Boden zu kriegen scheint. Außer mit den kleinen Produktionen.
Ja. Ja, aber nach dem Überraschungserfolg von Venom in dieser Woche, finanziell gesehen, können sie sich das dann schon fast wieder leisten, dass sie jetzt einen Flop produzieren. Aber wie gesagt, da lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das ist doch zumindest irgendwie ganz nett gewesen wäre, wenn man da hätte mehr von bekommen. Und es war ja, wie gesagt, Fincher hätte ja auch, hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass er den zweiten Teil machen würde, wenn er denn käme, was ja angedacht war eigentlich, wenn ich so richtig im Kopf habe. Kommen wir so langsam zum Resümee des Films, vielleicht noch mal ein bisschen die Stärken und Schwächen rauspicken. Wir haben uns jetzt auch sehr storylastig verhalten, aber vielleicht mal, weil wir das vielleicht noch ein bisschen zu wenig bisher rauskristallisiert haben, tatsächlich zu gut, wir haben schon zum Score was gesagt, aber zur visuellen Gestaltung des Films, muss ich sagen, ist für mich herausragend, also vor allem gemessen daran, dass wir hier eigentlich einen normalen Krimi-Plot sehen, ist es so, also Fincher ist ja generell so, dass er ja wirklich dieses Handwerk perfekt beherrscht und er halt auch seine Leute dabei hat. Er hat ja auch, glaube ich, den, wenn ich mich nicht irre, den Kameramann auch dabei, den er in Social Network und Gone Girl auch dabei hat, der auch da schon so gut funktioniert hat. Und ich finde, er hat so eine Rezeptur, die man in all seinen Filmen erkennt, die so in diese Richtung gehen, genre-thematisch, also jetzt Zodiac 7, Gone Girl und hier The Girl with the Dragon Tattoo. Und ich finde allerdings, und wie gesagt, ihr könnt jetzt mich hassen dafür, aber ich finde, seine Rezeptur bringt er erst hier zur Perfektion mit diesem Film. Also rein, was das Handwerk angeht, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, der holt ein absolutes Optimum daraus. Also aus so einem gewöhnlichen Krimi-Plot so viel aus diesem Medium-Film rauszuholen. Ja,
dann sag mal, ich muss mal kritisch nachfragen, wo siehst du denn die Defizite von Zodiac, der ja so, sag mal, atmosphärisch noch am nächsten ist bei Tattoo?
Also wenn ich eins hasse, sind Nachfragen an mich im Podcast, auf die ich mich nicht vorbereite. Okay, ich habe Zodiac seit 5 Jahren nicht gesehen, ich gebe zu. Aber ich finde, jetzt rein von meinem subjektiven Eindruck, finde ich, ist das einfach nochmal, dass er da, also Zodiac ist auch, wie gesagt, ich sag ja alle, also handwerklich ist das also sowieso mein Lieblingsregisseur, aber ich finde auch handwerklich ist er einfach einer der zuverlässigsten Leute, die wirklich sehr viel rausholen können. Aber ich finde, so richtig alles zusammengepasst, also wo ich sagen würde, das ist zumindest in dieser Hinsicht perfekt, erst hier. Mhm. Also alle sind für mich auch Zodiac und 7 sind für mich auch Filme.
Zodiac hat jetzt noch so ein bisschen, hat jetzt noch ein höheres Level von, sagen wir mal, so eine gewisse Künstlichkeit, die Girl with the Dragon Tattoo nicht hat, auch in Sachen Einsatz von Spezialeffekten. Man sieht eben dann doch, das sind Einstellungen, die kann es so nicht geben, wie jetzt diese Kamerafahrt über den alten Hafen von San Francisco oder diese Zeitrafferaufnahmen. Girl with the Dragon Tattoo ist tatsächlich so, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz, dass hier die Spezialeffekte wirklich komplett unsichtbar sind und hier komplett im Dienste der Story stehen und des Bildes, was Fincher eben erschaffen will, was absolut fotorealistisch ist und man würde niemals in Frage stellen, dass diese wunderbar verschneiten, zugefrorenen Landschaften, die wir da sehen, im Norden von Schweden tatsächlich aus dem Computer stammen. Tun sie aber zumindest zum Teil. Und das ist hier schon sehr, sehr toll, muss ich auch sagen.
Auch der Schnitt. Dürfen wir nicht vergessen. Er wurde ja sogar mit dem Academy Award ausgezeichnet, hier nochmal ein Fact Drop. Das ist hervorragend. Gerade halt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Montagen und wenn Michael und Lisbeth parallel zueinander ermitteln und sowas. Also der macht das schon so gut, da auch wirklich eine Spannung zu erzeugen, die vielleicht in dem Plot halt gar nicht vorhanden ist, so wirklich. Aber er schafft es den Krimi spannender zu machen, als er eigentlich auf dem Papier ist. Drücken wir es mal so aus. Und das rein durch seine audiovisuellen Elemente, finde ich.
Ja. Wobei, also manchmal, also doch stimmt, also am Audiovisuellen kann ich auch nichts kritisieren. Ich finde es manchmal, was so das ganze Suspense-Element betrifft, so ein bisschen irreführend im Sinne von, also manchmal scheint er für mich fast, also dieses Suspense-Element so forcieren zu wollen, weil er eben weiß, dass die Krimi-Handlung, glaube ich, auch Fincher weiß, dass die Krimi-Handlung nicht so wahnsinnig viel hergibt. Und dann streut er zum Beispiel sowas ein, wie diese Sequenz in der U-Bahn-Station mit Lisbeth Salander, die ich bis zu einem gewissen Moment gelungen fand. Und dann fangen eben alle Passanten an, ihre Smartphones rauszuholen und Bilder zu machen von Lisbeth. Und ich denke mir, okay, wenn ich mich recht an den Film erinnere, führt das nirgendwo hin. Also keiner, die werden jetzt nicht irgendwie online veröffentlicht und dann kommt ihr die Polizei auf die Fährte oder sonst irgendwas. Nee, das macht er einfach nur, um dieses Gefühl von Paranoia oder Verfolgung nochmal irgendwie so ein bisschen nach oben zu schaukeln. Aber es ist halt keine wirkliche Notwendigkeit und auch so ein bisschen irreführend, weil ich denke, jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, denke ich für einen kurzen Moment, führt das noch irgendwo hin? Nee, tut's natürlich nicht. Ihr Computer ist eben kaputt, darum ging's. Aber genauso gut hätte ihr das Ding auch auf den Boden fallen können. Wäre alles nicht so schlimm, wenn der Film nicht 160 Minuten dauern würde. Und ich mir dann doch denke, hätte ich vielleicht auf die 5 Minuten verzichtet, wäre es auch nicht schade drum gewesen. Hey, alles, was du sagst, Chris, ist absolut richtig. Was so das ist, die Ästhetik des Films betrifft, ist der, würde ich auch sagen, ist Verblendung, furchtbarer deutscher Titel, total unantastbar.
Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon unantastbar, wäre auch ein guter deutscher Titel.
Ja?
Der Neue heißt ja auch wieder, wie hieß denn der Neue, nicht Verwesung, wie hieß denn der denn jetzt schon wieder? Den haben sie ja auch wieder schon wieder eingedeutscht, damit er natürlich auch in diese Roman-Chronik... Vermöbelung, ja. Verblödung. Pascal, audiovisuell auch für dich ansprechend?
Ja, absolut. Bleibt mir wenig zu ergänzen, ist vom Schnitt und von der Audiovisualität wunderschön anzuschauen und spielt auf jeden Fall, ich finde halt so Zodiac habe ich jetzt gerade nicht so, auch schon so lange her, dass ich da jetzt nicht so vergleichen kann, aber 7 stelle ich halt immer sehr raus, weil ich den auch unfassbar stark finde von der Audiovisualität und für mich spielen die da natürlich halt treffen andere Töne, aber spielen trotzdem so qualitätsmäßig auf dem gleichen Niveau. Das mag ich sehr. Aber halt, ja, wie du halt gesagt hast, Fincher hat da selten Probleme mit, die Filme diesbezüglich hochwertig aussehen zu lassen.
Patrick, wir sind uns beide einig, dass natürlich auch Schnee und Kälte für einen gelungenen Film eine unabdingbare Rolle spielt. Natürlich. Also ich musste auch sehr lachen, weil es halt auch so, ich hatte deine Letterboxd-Review gelesen und es ist halt wirklich so, sowas kann so ein Film aufwerten, weil es halt immer noch, also was heißt immer noch, aber es ist so selten zu sehen, dass du halt automatisch, also das hatte ich auch bei Wind River im Kino so das Gefühl, dass es halt so eine komplett eigene Atmosphäre schafft, die du halt in Filmen nicht haben kannst, die nicht im Schnee und Eis irgendwie spielen. Und das macht halt so eine unterkühlte Story halt nochmal, wertet es einfach auf. Es ist halt so, das klingt banal, aber Schnee wertet manchmal einen Film auf. Gut, bei Snowman ist es nun genau das Gegenteil gewesen.
Ja, letztes Jahr, aber so das Herz. Ne? Ich habe
wirklich
Schlimmstes gehört über den Film. Ich gucke mir nicht
an. Ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Ja, lass es. Es ist eine Katastrophe. In jeglicher Hinsicht.
Schnee ist immer gut.
Bei Snowman.
Außer bei Snowman. Aber tatsächlich jede Szene mit Schnee oder schön inszeniertem Schnee wertet einen Film auf. Ich hatte kürzlich mit Dennis vom Lichtspielcast über Mindhunters geredet. Der ist ja auch zu Beginn in einem winterlichen Setting. Und selbst Rennie Harlan schafft es irgendwie. Der Rennie Harlan, den ich sehr mag, aber der, den einige Leute jetzt nicht mit dem allergrößten inszenatorischen Talent gesegnet sehen, schafft es, Schnee sehr, sehr schön zu inszenieren.
Ist Rennie Harlan ist doch quasi ein Name, der für Style over Substance spricht eigentlich, oder? Also ich finde gerade seine Art zu inszenieren ist schon relativ außergewöhnlich. Und ich würde würde eher sagen, also er ist einer der Regisseure, sag mal ein Wort zu dem, würde ich sagen, cool. So, ja. Und das ist, spricht ja meistens jetzt nicht gegen, dass er da irgendwie.
Er ist ja auch Finne.
Ja.
Es passt ja irgendwie. Ja. Also, Verblendung ist schon sehr toll. Ich ich kann mir wirklich nur die lauwarme, kritische Rezeption des Films und auch die Tatsache, dass das Publikum nicht so reinströmte wie jetzt in Finchers andere Filme, wirklich nur damit erklären, dass die Erwartungshaltung da ein bisschen verschoben war und Menschen vergessen hatten oder Kritiker vergessen hatten, dass Fincher eben auch sowas wie The Game oder Panic Room früher mal gemacht hat. Ich glaube, alle dachten nach diesem Triple Whopper, Zodiac, Benjamin Button und dann Social Network, also wirklich drei Filme, die bei den Kritikern und Publikum extrem beliebt waren und x-fach preisgekrönt, und gerade Social Network wurde ja abgefeiert, sondergleichen, einfach einige Menschen ein bisschen enttäuscht waren, dass jetzt Fincher einfach nur einen relativ geradlinigen Thriller macht. Aber er macht das eben mit einer unglaublichen Kunstfertigkeit. Und ich finde, darin liegt die größere Kunst, als jetzt ein Film wie, bei aller Liebe zu Zodiac, ich liebe den Film wirklich sehr, aber es liegt eine größere Kunst darin, eine durchschnittliche Krimi-Handlung wie Verblendung brillant zu inszenieren und unterhaltsam auf die Leinwand zu bringen als Zodiac. Ja. Oder Social Network, die sehr viel spannendere Figuren und Geschichten zu bieten haben.
Definitiv. Und ich finde ja auch, das Gute ist halt, er schafft es halt auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, halt eben, Fincher weiß halt eben, dass dieser Krimi nicht besonders clever ist und nicht besonders interessant ist. Also er ist immer noch gut, auch sicherlich über Tatort-Niveau, aber ich finde es halt gut, für ihn steht halt dann doch eher, und das wird ja auch in, ist ja wahrscheinlich sogar auch im Roman so, das weiß ich ja nicht, ob die Glasson dachte, er schreibt dort wirklich gerade einen guten Krimi oder dass es ihm auch darum ging, diese emotionale Reise, die Blomqvist und Salander durchmachen, das ist ja der Kern des Films und nicht die Krimi-Handlung. Das weiß ich jetzt nicht, ob Glasson das auch schon so gesehen hat, aber zumindest ist bei Fincher so, dass ihm das am Herzen liegt und nicht die Aufklärung dieser Mordserie da. Was noch interessant ist, es wird geraucht im Film, ist in Hollywood selten mittlerweile geworden.
Johnny Depp macht das auch sehr oft.
Ey, mit Johnny Depp, du kannst mich jagen mit Johnny Depp. Ich hasse Johnny Depp.
Ich mag ihn.
Der Running Gag von Pascal, gut. Ich
mag das. Ja, zugegeben, touché.
Ich muss jetzt gerade sehr lachen, nicht? Ja. Hab ich kurz
gemutet. So, Fazit. Ich gebe dem Film 5 Sterne und das ist meine Höchstwertung, weil für mich ist das ein perfekter Thriller. Steht für mich auf einer, also natürlich, ja, ich tue mich immer schwierig, sowas zu sagen, aber ganz rein von meinem subjektiven Geschmack und von meinem persönlichen Empfinden würde ich den auf jeden Fall mit auf eine Linie mit, sage ich mal, mit meinen anderen Favoriten in dieser Hinsicht, die komischerweise fast alle von Fincher kommen, mit 7, mit Zodiac und mit Schweigen der Lämmer auf eine Stufe stellen. Tut mir leid, sehe ich tatsächlich so. Jetzt habe ich mich schon wieder entschuldigt dafür. Für mich audiovisuell komplett hervorragend, Score, Schnitt, Kamera, alles überragend. Ich finde die Besetzung von Daniel Craig, über die kann man streiten, ich finde sie gelungen. Rooney Mara ist für mich außen vor, hätte in dem Jahr, ich weiß gar nicht, sie hat bestimmt wieder Meryl Streep gewonnen in dem Jahr. Rooney Mara war auch nominiert, glaube ich, für ihre Leistung, für die beste Hauptrolle, aber ich glaube, Meryl Streep hat ihr das wieder weggenommen dann am Ende. Ich finde, sie macht das überragend. Ich liebe diesen langsamen Aufbau und wie clever das Fincher macht, dass er halt diese beiden Figuren erst nach knapp anderthalb Stunden aufeinandertreffen lässt und du trotzdem nie das Gefühl hast, hier zwei verschiedene Handlungen zu sehen, sondern das irgendwie schon miteinander connectest. Dass er nicht zurücksteckt und sich nicht zurückzieht, hatten wir vorhin schon erwähnt. Also, dass er durchaus Momente der Gewalt hat, Momente der Nacktheit hat und auch drastisch ist. Und ehrlich gesagt ja auch knallhart. Also, ich klar, wir sind immer ein bisschen abgehärtet, aber ich stelle mir jetzt vor, wie einfach jemand, der halt ab und zu mal den Blockbuster guckt, ins Kino geht und das dann sieht, das hat schon eine knallharte Wirkung auf den und selbst auf uns, also auf mich auch. Also, es war mega unangenehm, dieser Rape and Revenge-Anteil. Und ich finde es halt mega unterschätzt, den Film. Also, es tut mir auch so leid, dass auch so wenig Leute den so aus meiner Bubble wertschätzen tatsächlich. Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen, dass sich ein paar Leute das nochmal anhören. Und es ist halt mega schade, das, was Sony jetzt daraus macht. Aber für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Patrick.
Muss ich eine Sternchenbewertung geben?
Du kannst, musst aber nicht. Ich weiß nicht, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Das ist schon ein bisschen länger her.
Ja, gut, letztendlich, ich pflege auch einen Letterboxd-Account und gebe den Dingern dann immer Sternchen. Und ich würde dem irgendwo wahrscheinlich bei 4 oder 4,5 von 5 Sternchen ansiedeln mit einem großen, fetten Herz dahinter, wenn ich denn könnte. Ich habe große Defizite, tatsächlich wahrscheinlich größere als du im Plot. die Rahmenhandlung ist für mich überwiegend uninteressant und die Krimi-Handlung eben tatsächlich für mich nicht über, sondern eher so auf Tatort-Niveau. Ich finde die Prämisse des Films wunderbar. Ich finde ihn auch immer unglaublich gut im Spannungsaufbau und allein diese Wand mit diesen getrockneten Blumenblättern, Blüten da. Ich finde, das ist wie bei der Fernsehserie Lost. Die Reise ist eben interessanter am Ende als die Auflösung. Der Weg ist das Ziel und keine Ahnung, hau mich tot. Ich kann auch irgendwie 10 andere Plattitüden dafür nennen. Es ist einfach, die Prämisse ist eine wunderschöne, die Charaktere sind toll und die Auflösung am Ende dann so, okay, ja gut, meinetwegen, wie auch immer. Aber ja, je älter ich werde, desto mehr ist eigentlich, steht für mich die Ästhetik eines Films im Vordergrund. Packen mich die Bilder, finde ich das toll, was ich da sehe? Ist das einfach nur hässlicher Digitalquark oder kann da wirklich jemand inszenieren? Und inszeniert ist Girl with the Dragon Tattoo toll. Fincher weiß um die Schwäche seiner Story, weiß deswegen seine Figuren toll in Szene zu setzen, die sind toll charakterisiert und dann stört es auch gar nicht, dass sie eigentlich nicht wahnsinnig interessante Sachen erleben. Super Film, hervorragend.
Ja. Wenig hinzuzufügen. Ich habe auch, glaube ich, das meiste schon gesagt. Inszenatorisch, ja, haben wir jetzt lange drüber geschwärmt. In der Hinsicht, ja, große Klasse. Ich mag die Figuren, auch das, was du gesagt hast, Chris, es geht halt primär um diese emotionale Reise. Natürlich ist dann halt trotzdem auch, werden nicht zu wenige Minuten halt auf diese Krimi-Handlung dann, ich will es jetzt nicht verschwendet nennen, aber verwendet. Und das, die ist halt dann auch durch die Inszenierung halt, geht das gut runter. Auch das trotz der krassen Laufzeit. Nichtsdestotrotz ist es halt auch, ja, das ist so ein bisschen dann natürlich auch die Kritik, die irgendwie offensichtlich ist. Nichtsdestotrotz gebe ich dem Film 4 Sterne und ein Herz bekommt er von mir auch. Und ja, es ist halt wirklich ein, wie du gesagt hast, es ist aber wirklich sehr schade und sehr traurig, dass der dann den finanziellen Erfolg und wie es dann wohl auch so scheint, bei den Kritikern nicht den Erfolg bekommen hat, den er vielleicht verdient hätte, weil ja, man da irgendwie voreingenommen war und was anderes erwartet hat.
Aber schade. Man muss ja eigentlich dazu, komischerweise ist es ja, also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, gerade bei Umwandlung ausländischer Stoffe, bei dem sich Hollywood ja selten mit Ruhm bekleckert, ist wirklich Verblendung wirklich einer der Filme, dem man ja eigentlich nichts vorwerfen kann in dieser Hinsicht. Also irgendwie was Werkstreue angeht oder Auslassen von Handlungssträngen etc. und so weiter und Besetzung, also da, das ist gehört, also selbst wenn man das den Film per se vielleicht gar nicht so mag, aber man kann ihm diese Sachen, die da teilweise vorgeworfen wurden, eigentlich nicht vorwerfen. Also wenn ich da so an ganz andere Remakes Adaptionen denke, was wir alles für eine Scheiße teilweise bekommen haben, da gehört das unabhängig von der generellen Qualität des Films auf jeden Fall mindestens zu den besseren, wenn nicht zu den besten.
Total. Also, ja. Ich glaube auch, das ist irgendwie in den Augen einiger eher konservativer Kritiker damals gewesen. Ich kann nicht für die Zuschauer, denn das ist irgendwie auch eine Masse an Menschen, die kann ich nicht greifen. Ich weiß nicht, was diese umtreibt, aber ich glaube wirklich, die hiesige Kritiker haben zu einem nicht unerheblichen Anteil, die hier hingen noch zu sehr an den Roman, zu sehr an der Figur von Stieg Larsson, ich glaube zu sehr an den TV-Adaptionen, diese Wahrnehmung von Verblendung, dem David Fincher-Verblendung als quasi Remake eines TV-Films, die war zu präsent. Und das fand ich eben auch wirklich, wirklich bedauerlich damals. Und es gab ganz wenige Medien, die gesagt haben, meine Güte, rafft ihr es nicht? Das eine waren TV-Filme, das waren solide TV-Filme, alles klar. Mit einem, keine Ahnung, Budget von 3 Millionen Euro und kompetenten Darstellern. Und Noomi Rapace ist toll. Und Michael Nyquist spielt, glaube ich, den Blomqvist. Ist auch super, ist leider auch schon tot, genau wie Stieg Larsson. Alle relativ früh gestorben. Zu viel gekokst, zu viel gequart, zu viel gesoffen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber das waren auch gut solide TV-Filme, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was eben hier Fincher macht. Das ist eben wirkliche Kinokunst und dafür lohnt es sich eben auch ins Kino zu gehen. Und vielleicht war das auch der Nachteil, zumindest hierzulande seitens des Publikums, dass viele gesagt haben, okay, das habe ich dort vor einem Jahr im ZDF gesehen. Wieso muss ich dafür nochmal 10, 12 Euro für ein Kinoticket löhnen? Ich weiß es nicht.
Mein Vater hat damals tatsächlich, er hatte halt die ich hab beinahe gesagt, den ZDF-Mehrteiler, die schwedische TV-Adaption gesehen und mochte die auch total. Und ich habe ihm gesagt, guck mal hier, da gibt's jetzt eine neue Version von einem guten Regisseur mit guten Darstellern, also wie gesagt, nichts gegen Nomi, und mit einer tollen Inszenierung. Und hat sich den angeguckt und gesagt, ne, nicht annähernd so gut wie das Schwedische. Ich sag, ja, aber guck dir das doch mal an, wie der Film aussieht und mit dem Soundtrack. Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Und dann dachte ich so, okay.
Das würde meinem Vater aber vermutlich eher gehen. Das ist vielleicht aber auch so eine Alterssache. Ich weiß es nicht.
Who knows? Sind wir am Ende? Was hast du gegeben, Pascal?
4 Sterne.
4 Sterne.
Und ein Herz.
Ein Herz hat er von uns allen bekommen und das erwärmt dann wiederum mein Herz. Patrick, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber ist vielleicht Fincher würdig. Darf dann auch mal so sein. danke, dass du dabei warst. In 50 Episoden hören wir uns dann wieder, vermutlich. Vielleicht sehr auch gerne. Ein bisschen früher mal. Es war wie immer eine Ehre. Also, liebe Zuhörer, hört Bahnhofskino Extended. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und es wird jetzt tatsächlich für den Rest des Monats dann sehr Halloween-lastig, um es mal vorsichtig auszudrücken. sehr Halloween-lastig. Hast du schon den neuen gesehen, Patrick?
Nein. Ich habe Ich konnte ja sogar eine Preview nächste Woche, aber ich habe leider ein Date. Also werde ich mir vielleicht die Preview am Sonntag drauf angucken. Aber ich gucke ihn mal an. Ja, ja.
Sehr gut. Wunderbar. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Christian und Pascal und irgendwann auch wieder mit Patrick. Auf Wiederhören.
Tschüss.